Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Klopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Lina Strassau.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Karin Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 584 bei Sportradio 360 und wir sind wieder am Start mit den Außenstudios Malta und wie immer fangen wir an mit Fußball. Wieder zwei Experten in den Leitungen. Zum einen, das Stammpersonal ist am Start. Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas.
Hallo.
Und dann ist auch Thorsten Poppe mit dabei. Hallo Thorsten.
Ja, schöne Grüße.
Gut, wir fangen an mit dem Thema, das jetzt Fußball-Deutschland scheinbar seit dem Wochenende beschäftigt. Also ich muss dazu sagen, ich war in London am Wochenende, war erst in der Stadt unterwegs, habe dann College-Football geschaut, habe irgendwann gesehen, dass Twitter explodiert ist und habe mich dann dafür interessiert, was genau passiert ist. Stein des Anstoßes, Thorsten, ist mal wieder der VAR, diesmal im Rahmen des Spiels Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Ich lese dann von einem fassungslosen Stefan Effenberg, von einem VAR-Desaster, von einem Skandal. Der Hessenschau-Podcast sagt, der VAR versaut Eintracht Frankfurt den Sieg. Nachdem sich das dann alles gelegt habe, habe ich dann persönlich mal nachgeschaut. Es geht um eine Szene in der 42. Minute, die einen Elfmeter hätte verursachen, also die einen Elfmeter zur Folge gehabt hätte. Klar, aber A muss der Elfmeter dann sitzen und dann ist es immer noch die 42. Minute, Thorsten. Ich weiß nicht, irgendwie, warum ist das dann so eskaliert?
Naja, also der VAR ist ja nun seit seinem fünfjährigen Bestehen, er hatte ja kürzlich Geburtstag, der emotionale Aufreger. Das kann man ja auch nachvollziehen als Fußballfan. Du weißt nicht mehr, ob du jubeln kannst, ob du jubeln darfst oder wenn du jubelst, ob das Tor dann letztendlich nicht wieder zurückgenommen wird. Und was jetzt die spezielle Szene angeht, sowohl auch der Blickwinkel des Schiedsrichters, so wie ich das verfolgt habe, als auch die Eindeutigkeit der Situation, hätte natürlich zu einem Elfmeter führen müssen. Dafür ist es der VAR ja auch geschaffen worden, bei einer klaren Fehlentscheidung dann einzugreifen. Und ob er den dann verwendet oder nicht, steht jetzt erstmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber dass dann in den sozialen Medien, sage ich mal, die Emotionalität hochkommt, überrascht mich nicht. Ich finde aber in diesem Zusammenhang und das ist ja nicht neu, die Diskussion, aber auch nochmal interessant, was Ex-DFB-Schiri Manuel Gräfe reingebracht hat, weil das ein Aspekt ist, den wir immer so ein bisschen dann vernachlässigen, weil wir so sehr auf die Technik gucken und wann darf der VAR eingreifen und wann nicht. Das ist eben, dass mit Einführung dieser Technik dem Schiedsrichter auf dem Platz so viel genommen worden ist. Ja, Eier, wir brauchen Eier, ist ja ein berühmter Spruch aus dem Fußball und die sind ihm irgendwie ein Stück weit genommen worden, weil er sich jetzt zu Recht oder nicht zu Recht, das mögen andere beurteilen, auf den VAR verlassen will, verlassen kann, verlassen muss und vielleicht dann auch selber erstmal zögerlicher agiert. Und ich glaube, das ist so ein Kern, den man seitens des DFB auch nochmal thematisieren sollte. Wie stärke ich den Mann auf dem Platz und nicht wie schwäche ich ihn? Und im Moment geht da vieles komplett durcheinander. Gerade wenn er dann keine Unterstützung bei einer klaren Fehlentscheidung aus dem Kölner Keller bekommt. Ja, und ich darf nur mal darauf hinweisen, ich habe kürzlich was zum VAR Light veröffentlicht. Kennt ihr den VAR Light?
Ich nicht. Ohne
Bilder. Keine Ahnung.
Die FIFA plant also schon länger und macht da auch schon erfolgreiche Tests mit Videosystemen und VAR-Systemen, die bis runter in die Kreisliga angewandt werden sollen. Das ist der VAR Lite, einmal mit 1 bis 3 Kameras, einmal mit 4 bis 6 Kameras. Da ist sie fleißig in verschiedenen Ligen am Testen, wie ein System aussehen könnte. Und dann hätten wir, sage ich mal, flächendeckend den Fußball mit so einem System ausgestattet. Klammer auf, natürlich liegt es hier an den Kosten, die die FIFA dafür in den Griff bekommen muss, Klammer zu. Aber stellen wir mal die Überlegung an, wenn das möglich wäre, ja, könnte dann der Fußball wieder, naja, nicht gerechter, aber sich annähern, weil auf einmal auch die Fußballbasis die Möglichkeit hat, in dieser Sache zu agieren und sich selber in irgendeiner Art und Weise dann hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt haben wir dieselben Möglichkeiten wie die Profis. Vielleicht würde das ein Stück weit Emotionalität rausnehmen. Das ist nur die Frage, die ich stelle, die wir uns auch in der Redaktion gestellt haben bei der Sportschau, als wir das Thema hatten. Und wir haben dann mal abgefragt, was gibt es denn da schon für Entwicklungen im Amateurfußball, und haben die 21 Fußball-Landesverbände des DFBs diesbezüglich ausfragen wollen. Und die haben gesagt, naja, bei uns ist da noch nichts angekommen. Was wir aber machen, 19 von 21, die greifen schon auf diese Videosysteme zurück, die ja private Anbieter haben. Ne, ihr kennt das, die Kameras, die dann den Ball über den Algorithmus verfolgen. Und daraus wird tatsächlich, wenn es eine Tätigkeit gibt, die vom Schiedsrichter in den unteren Klassen unbemerkt geblieben ist, die gehen dann hin und sagen dann, das können wir durchaus dann für eine Sportgerichtsverhandlung verwenden. Da hat es großen Aufschrei in Bayern gegeben, weil da sind schon 300 Plätze mit so einem System ausgestattet. Gibt aber 4.500 Vereine, also das ist eine hohe Diskrepanz, weil ein Spieler halt nachträglich wegen der Tätigkeit gesperrt worden ist vom Sportgericht. Und der Bayerische Fußballverband sagt dann, naja, es liegt ja nicht an der Nutzung der Videosequenz, die wir aus diesen automatisierten Systemen genommen haben, sondern am Verhalten des Spielers. Und der betroffene Verein sagt, naja, der Spieler hat sich nicht korrekt verhalten, ist völlig richtig, aber solange nicht jeder damit ausgestattet ist, ist es natürlich total doof, wenn wir dafür bestraft werden, dass wir jetzt so ein System bei uns an der Sportanlage installiert haben. Also dieses Thema VAR wird uns nicht loslassen, und die Diskussion, die jetzt geführt wird, geht ja gerade um die Emotionalität und den Rückschritt wieder zu wagen, abzuschaffen, weil das, was wir beim Topspiel dann gesehen haben, da hat er sich ja quasi selber obsolet gemacht.
Ja, ich schließe jetzt mal an. Es war jetzt eine sehr lange Ausführung über viele Bereiche. Ich will nur zum Bereich Amateurfußball eins sagen. Für eine VAR-Überprüfung sind 3 Kameras schon zu wenig. Du hast nicht genug vernünftige Blickwinkel, um Sachen beurteilen zu können. Und das sage ich deswegen, weil ich übrigens zusammen mit unserem Moderator Nicola zusammen eine Firma habe, die Livestreams produzieren von Sportereignissen. Und ich weiß, mit 3 Kameras wirst du nicht mal ansatzweise alle kontroversen Szenen einigermaßen vernünftig auflösen können. Also das ist ein...
Allein schon, weil ein Spielfeld 4 Seiten hat und du eigentlich von diesen 4 Seiten raufgucken musst, ne?
Ja. Genau, aber und, es gibt also ja noch die 4-6 Kamera-Variante, wo ich dann nur kurz einwerfen mag, das ist weißt natürlich wie, auch ein Kostenfaktor. Ohne
Ende. Ja, weißt du, was das kostet, mit 4-6 Kameras einen natürlich Livestream zu produzieren? Also ich kann dir sicher sagen, dass sich das Regionalliga-Vereine nicht leisten können, und unten drunter kannst du es vollkommen vergessen. Ja, also das ist, naja gut. Aber
ich stimme dir dazu, Andreas, warum? Weil halt jetzt auch die Vereine überlegen, die dieses System haben, von den privaten Anbietern. Das geht halt jetzt schon auf 79 Euro pro Monat hoch, was ja noch eine überschaubare Summe in Anführungszeichen ist, aber vorher hat es 10 gekostet. Ne?
Das war mal 10, genau. Ja.
Bei den Energiepreisen und bei der finanziellen Ausstattung der Vereine nach Corona ist das schon eine erhebliche Summe, die den Etat belastet. Also von daher, das haben wir dann auch im Artikel klargemacht, scheint das noch in weiter Ferne zu sein. Aber ich fand es interessant, dass die FIFA da selber schon so weit ist, um das zu testen.
Was man noch dazu sagen muss, in dem Fall der private Anbieter, der diese automatisierten Kameras installiert hat, ist jetzt selber dazu übergegangen, diese nicht mehr zu verwenden, sondern bei den Exklusivrechten, die für die Regionalliga West gekauft haben, Ein-Kamera-Streams, aber bemannte Kameras zu benutzen, weil diese künstliche Intelligenz zu leicht auf die falsche Fährte zu locken ist, weil da so Sachen passieren wie, ja, die Kamera folgt dem Ball, aber dann liegen am Spielfeldrand drei Bälle und dann schwenkt die Kamera auf einmal auf die Bälle am Spielfeldrand und man sieht das Spiel nicht mehr. Und zwar für mehrere Minuten hintereinander, bis die Kamera merkt, dass da was passiert.
Ja, das, früher war es auch der Glatzkopf des Zuschauers.
Ja, das, genau. Und das passiert auch. Das passiert auch. Ja, ich habe zum Beispiel mal ein Spiel verfolgt, wo es in der 94. Minute einen Elfmeter gab, der zum 2:2 geführt hätte, wenn er verwandelt worden wäre. Und das war also im Bild zu sehen. Und dann hat die Kamera auf den Kopf vom anderen Torwart geschwenkt und man hat dann den Elfmeter nicht gesehen, sondern den anderen Torwart, wie er zuschaut, wie der Elfmeter verschossen wird. Also das sind die Probleme, die man damit hat. Deswegen glaube ich, also diese KI-Geschichte, da muss noch viel passieren. Ja.
Ist bestimmt auch spannend, aber ist nicht das, was man im Moment sehen will, ne?
Ja, genau. Was jetzt die grundsätzliche Geschichte mit dem VAR angeht. Also erstens, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Und zwar deswegen, weil ich glaube, der VAR ist nicht... Also das Konstrukt VAR ist richtig und gut, dass es das gibt. Die Probleme, die wir haben, sind vielfältig. Haben wir an dieser Stelle auch schon öfter drüber geredet. Das erste Problem, das wir haben, ist, dass viele Leute, die sich über den VAR beschweren, die zugrunde liegenden Regeln gar nicht richtig kennen und die Auslegung der Regeln, was es besonders beim Thema Handspiel schwierig macht. Ja? Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, da sitzen Menschen und beurteilen unterschiedliche Situationen. Da ist ein Schiedsrichter auf dem Platz, der macht Fehler. Da ist ein Mann, der am Videomonitor sitzt und beurteilt das. Und da sitzt noch ein Kollege nebendran. Und ich will nur mal exemplarisch zwei Situationen demonstrieren oder über zwei Spiele reden, die ich in den letzten 2 oder 3 Wochen gesehen habe. Ich habe... das Spiel gesehen von, Moment, lass mich nicht lügen, Wolfsburg gegen Leverkusen. Stimmt, das war vor 2 Wochen. Und da haben wir zwei Situationen gehabt mit Felix Brüch als Hauptschiedsrichter. Da gibt es eine flache Hereingabe eines Leverkusener Spielers, glaube ich, war Diaby, und Micky van der Veen, der Innenverteidiger von Wolfsburg, rutscht da rein, will den Ball natürlich mit der Seite blockieren und die Flanke ist flach und er rutscht auf dem Hosenboden, hat die Hände ausgestreckt, um seinen Fall abzufangen und der Ball geht an seine Hand. Klare Stützhand. Dann gibt Felix Brüch in der Situation Elfmeter. Der VAR meldet sich bei ihm, schickt ihn raus, Brüch schaut sich das an und obwohl er die Situation sieht, sagt er, der hat die Hände zu weit auseinander gemacht, obwohl die Fernsehbilder klar was anderes gezeigt haben. Er nimmt seine Entscheidung nicht zurück, gibt den Elfmeter. So, das war Situation Nummer 1. Situation Nummer 2, noch eine Elfmetersituation und zwar für Wolfsburg. Grätsche im Leverkusener Strafraum vom Tapsoba gegen Felix Metscher. Und es sieht im ersten Moment so aus, als wäre das ein Foul gewesen. Und es gibt Elfmeter. Brüch entscheidet auf Elfmeter. In diesem Fall kann ich die Entscheidung im Gegensatz zum ersten Beispiel nachvollziehen. Auf den ersten Blick sah das so aus. Dann gibt es aber Wiederholungen. Da sieht man, beide gehen im Fuß Richtung Ball. Keiner von beiden trifft ihn. Und am Ende ist es tatsächlich Metscher, der auf den Knöchel von Tapsoba tritt. Also wenn überhaupt, Foul vom Wolfsburger und kein Elfmeter für Wolfsburg. Der VAR sagt zu Brich, ich glaube, du liegst falsch. Brich sagt, hat's einen Kontakt gegeben? VAR sagt, ja, Kontakt hat's gegeben. Sagt Brich, ich bleib dabei.
Ja.
Wir reden also von einem Schiedsrichter, der sich zweimal über den Einspruch des VAR hinwegsetzt und dadurch 2 Fehler macht. Menschliche Schwäche. Nächste Situation. Am letzten Wochenende Bayern München, Bayern München gegen Mainz 05. Gibt eine Flanke von Mainz in den Strafraum. Ulreich geht raus, kommt ganz leicht mit den Fingerspitzen an den Ball und fällt dann in einen Mainzer Spieler rein. Zunächst gibt's nichts. Benjamin Cortus, der Schiedsrichter, hat die Situation richtig beurteilt. Der VAR sagt, geh dir das mal angucken. Und die gucken sich das an und obwohl es eine Einstellung gibt, wo man schon deutlich sieht, dass der Torwart erstens den Ball berührt und selbst wenn, der verpasst den Ball, versucht nach einer Flanke zu springen, verpasst den Ball knapp und fällt dann in einen Gegenspieler rein, wo es sonst nie irgendeinen Foul für geben würde. Und der VAR bequatscht Benjamin Cortus und der gibt Elfmeter. Völlig falsche Entscheidung. Und was man da sieht, und das hört man auch, wenn man mit Schiedsrichtern redet, oder mit vor allen Dingen mit Schiedsrichterbeobachtern redet, es gibt halt unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich reagieren, ne? Und manche Leute haben halt ein Problem damit, wenn ihre eigene Entscheidung in Frage gestellt wird und schalten dann auf stur. Und andere sind zu leicht beeinflussbar und lassen sich bequatschen. Jetzt haben wir ja zwei Beispiele gehabt und zwei Beispiele, ratet mal, wer was ist. Ja? Felix Brich, der sich nicht korrigieren lässt, auch wenn er die Beweise vor der Nase hat. Und Benjamin Cortus, der eigentlich sehen müsste, das stimmt nicht, was der mir da erzählen will. Ja, und dann haben wir natürlich
noch... Das ist alles noch viel schlimmer, als wir gedacht haben, ja, weil das ist ja jetzt fast schon ein Plädoyer, wenn das Zusammenspiel überhaupt nicht funktioniert, ja, und du hast ja jetzt
da... Nein, Moment.
...von einer anderen Seite aufgezogen, dass der VAR da noch ein riesiges Entwicklungspotenzial aufweist, gerade was eben die Zusammenarbeit angeht. Dass die überhaupt gar nicht in Anführungszeichen funktioniert.
Was Andreas gesagt hat, hätte ich jetzt gewertet, als wir müssen die Qualität der Schiedsrichter mal dringend neu bewerten und da irgendwie solche auch Sachen auch reinfließen lassen, oder?
Auch das will ich nicht sagen. Was ich sagen will ist, das Problem ist nicht der VAR, das Problem ist nicht sind nicht die Regeln, das Problem sind die Menschen.
Ja.
Und
aber wo ist der Unterschied
zu dem, was vorher war, ohne VAR? Bitte?
Was war denn, weil vorher hat der Schiedsrichter ja, was ja menschlich war, wo ja dann jeder ein Stück weit noch Verständnis für hatte, einen Fehler gemacht hat. Ja?
Wer hat denn da jemals Verständnis für gehabt? Irgendein Trainer, irgendein Spieler, irgendein Fan? Das stimmt doch nicht. Die Wahrheit ist doch auch, und das ist jetzt
das find ich schon.
Die Gegenseite davon ist, sämtliche Statistiken zeigen, dass der VAR mindestens 80% der Fehlentscheidungen korrigiert. Deswegen, um Himmels Willen, lasst uns nicht drüber diskutieren, den abzuschaffen. Was ich sagen will, ist, wir müssen einfach damit leben, dass Menschen so sind, wie sie sind, und man kann dann vielleicht einen Schiedsrichter möglicherweise besser oder schlechter beurteilen, je nachdem, in welche Kategorie er fällt und ob er zu leicht beeinflussbar ist oder nicht beeinflussbar genug. Aber wir müssen einfach damit leben, dass es 10-15% von Situationen gibt, wo der VAR keine Lösung findet, weil da Menschen sitzen. Damit müssen wir leben. Das sage ich.
Das kann man natürlich jetzt auf die Frankfurter Szene, deshalb sind ja die Emotionen, das war ja die Ausgangsfrage, deshalb sind ja die Emotionen auch so hoch gekocht, sicherlich nicht anbringen. Aber ich finde das interessant, was du einwirfst, weil das ist ja genau das, was ich gesagt habe, dass man gerade dann den Hauptverantwortlichen, in Anführungszeichen, der auf dem Platz ist, stärken sollte. Ne? So, und wie kann man den stärken? Ich finde, man merkt mittlerweile, dass die Schiedsrichter sich auf dem Platz immer mehr auf den Kölner Keller verlassen wollen. Und eben nicht, das hast du ja gerade auch an einem Beispiel angebracht, und eben nicht, sag ich mal, hingehen und ihre Entscheidungen selber sich zutrauen, diese Entscheidung zu treffen. Und da müssen wir aber wieder hinkommen, dass die Schiedsrichter trotz oder plus VAR in der Lage sind, weiter sich zu trauen, eine Entscheidung zu fällen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch das, was nochmal Manuel Gräfe da angemerkt hat, dass hier gerade eine Schwächung der Schiedsrichter erfolgt ist, die halt so eine kleine Kettenreaktion auch ausgelöst hat. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit ja viel Conference League geguckt, bleibt nicht aus, weil ich ja in Köln sitze. Und da habe ich ja feststellen dürfen, dass das da gar kein VAR gibt und hatte mich in den ersten Spielen recht ein Stück weit unwohl gefühlt, weil man gar nicht mehr wusste, wie dieses Gefühl ist ohne einen VAR. Das ist also auch ein Lerneffekt, den ich sehr interessant fand, an mir selber festzustellen. Habe aber im letzten Spiel es als sehr angenehm empfunden, dass der Schiedsrichter bei Slowako gegen den ersten FC Köln sehr, sag ich mal, sehr feinfühlig dominant aufgetreten ist, weil er das Spiel sehr gut im Griff hatte, weil er durchaus umstrittene Entscheidungen getroffen hat, aber auch sehr klar in seiner Linie gewesen ist. Und diese Klarheit in der Linie, darüber reden wir meistens immer nach sehr emotionalen Fußballspielen, die fehlt ein Stück weit. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir nicht nur den Respekt gegenüber den Schiedsrichtern entgegenbringen, sondern eben auch die Schiedsrichter wieder versuchen zu stärken. Ja, und so wie du das jetzt von deiner anderen Seite aufgedröselt hast, finde ich das einen sehr, sehr spannenden Aspekt, dass wir das noch gar nicht hatten in der Diskussion, ne? Also wann schaltet sich und vor allem wie schaltet sich der Kölner Keller ein, ja, und wie wird darauf reagiert, weil da steckt meines Erachtens noch sehr viel Potenzial drin zur Verbesserung.
Gut.
Also wenn ich jetzt noch einen Satz dazu sage, ist, ich gebe dir recht, dass das zutritt auf das Beispiel von Benjamin Cortus, aber bei Felix Brüch halt nicht. Ne? Felix Brüch hat sich ja gegen jeden Beweis dazu entschieden, auf zwei Situationen zu beharren, in denen er falsch lag. Da bin ich mir dann manchmal nicht sicher, ob ich jetzt wirklich den Schiedsrichter auf dem Platz unbedingt stärken will, weil der muss vor sich selber bewahrt werden. Ja? Und dazu ist der VAR halt auch da und das muss man halt aber auch zulassen.
Ja, aber das ist ja, was ich meinte, mit der Qualität. Wenn er in der Bundesliga sagt, ja, ist schön, dass der VAR gibt, aber was der sagt, interessiert mich nicht, dann weiß ich nicht, ob es dann, also passt das dann noch zu einem Bundesliga-Schiedsrichter, ja? Also ich weiß nicht.
Genau, und der Felix Brüch steht natürlich über allem, ja, ist das nicht der Schiedsrichter, für den auch die Altersgrenze verschoben worden ist, das weiß ich jetzt gar nicht, aber er ist natürlich jemand, der auch ein gewisses Standing hat mittlerweile, ja, und ja jahrelang auch auf FIFA-Ebene nun gepfiffen hat. Vielleicht ist er dadurch schon Beratungsassistent. Die große Masse, ja, die da reinkommt, die ist vielleicht noch nicht in diesem Standing. Also von daher, ich kann verstehen, dass wir uns mehr auf die Fakten verlassen sollten bei einer Entscheidung, aber der Fußballfan ist natürlich emotional und deshalb ist selbstredend diese Diskussion dann losgetreten, als die Situation nicht geahndet worden ist. Und es hat es ja auch nicht besser gemacht, als nachher der faulende Spieler gesagt hat, nö, ich empfand das nicht so als faul.
Ja gut, aber welcher, also mit oder ohne VAR, welcher Spieler stellt sich dann hin und sagt, ja, mein Gott, war ein Foul passiert?
Man sollte dazu sagen, es geht ja um Adeyemi von Dortmund und der hat hinterher sich entschuldigt für diese Aussage, hat gesagt, sorry, die haben mir die Szene nicht nochmal zugespielt und wenn ich das gesehen hätte nochmal, hätte ich selbstverständlich was anderes gesagt.
Ja, da muss er aber auch besser seitens vom Verein dann geschützt werden, wenn er sich vor die Mikros stellt und ihm schon zugeflüstert werden, Junge, du kannst eigentlich nur die Hosen runterlassen, wenn du jetzt hier was sagen willst. In dem Fall hätte man ihn vielleicht dann besser vor den Kameras weggehalten. Aber nichtdestotrotz, ist ein junger Mann, möchte ich gar nicht den Stab drüber brechen, nichtdestotrotz hat diese Szene natürlich viel dazu beigetragen, dass das Thema wieder hochgeschwommen ist. Ja, und ich hatte mir schon überlegt, ob ich nicht auch was posten sollte, wie die Diskussion um autofreie Sonntage, machen wir doch mal einen VAR-freien Spieltag.
Die Frage ist, ob es dann besser wird, aber ja.
Genau. Natürlich genau. Nicht.
Dann werden die Diskussionen vielleicht in eine andere Richtung wieder laufen und wir erinnern
also uns. Also ich wäre insofern für deinen Vorschlag, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann 3 Vereinsverantwortliche ganz laut brüllen, wie kann das sein, dass an dem Spieltag kein VAR da ist, denn so dass die Situation, die hier ganz klar gegen uns gepfiffen wird, nicht korrigiert wurde. Das sind dann genau die gleichen, die, wenn der VAR gegen sie entscheidet, sagt, wir brauchen den ganzen Scheiß nicht mehr. Ja, das, ja.
Genau, das ist also
auch da reden wir wieder von menschlichen Schwächen.
Absolut. Mir fehlt auch in der Diskussion nochmal der Blick in andere Ligen. Ich weiß ja gar nicht, wie es dort ist, wie emotional dort die Debatte geführt wird. Man stößt ab und zu immer nur auf lustige Videos, wo gejubelt wird und nachher dann die große Traurigkeit einsetzt, weil das Tor durch den VAR dann doch nicht gegeben worden ist, weil zu Recht auf Abseits oder irgendetwas anderes erkannt worden ist. Aber auch hier nochmal den Austausch zu suchen und das ganze System zu verbessern, weil hier nämlich noch in den Anfangstagen, da war die FIFA ja mit ihrem System viel schneller und auch ein Stück weit klarer, als wir es dann hierzulande in Deutschland angewandt haben. Ne? Also ich glaube, auch da kann man noch viel verbessern und vor allem auch immer den Dialog suchen, um zu sehen, wo können wir denn da fixer werden, ja, und wie können wir vor allem dieses Entwicklungspotenzial nutzen und auch die Kommunikation zwischen im Kölner Keller und den Schiedsrichtern stärken.
Auch da würde ich gerne noch eine Sache anmerken, und zwar ging das jetzt um diese tatsächliche Situation aus dem Dortmund gegen Frankfurt Spiel. Weil du sagst, wie können wir fixer werden? Sagt ja jeder dann immer, das dauert lang, das ist ja blöd und so weiter und so fort. In dem Fall hat der VAR ein paar Kamerablickwinkel zur Verfügung gestellt bekommen, um die sich anzuschauen. Und er war der Meinung, die drei Kamerablickwinkel haben ihm keine klare Sicht auf die Situation gegeben, was abhängig vom Kamerablickwinkel auch tatsächlich passieren kann. Ja, da stehen dann manchmal Spieler vorne dran, der Spieler, der den Gegner schubst, den sieht man nur von hinten, so dass man die Bewegung der Hände gar nicht richtig sieht und so weiter und so fort. Er hat auf jeden Fall kein Bild gehabt, wo er gesagt hat, das ist für mich eine klare Fehlentscheidung. Und dann hat der im Kopf, dass immer alle sagen, soll schnell gehen, also hat er gesagt, war nix. Und deswegen wurde die Entscheidung nicht revidiert. Also auch dieses, wir müssen uns immer dran erinnern, dass wenn wir bei diesem ganzen System an irgendwelchen Stellschrauben drehen, ja, dann passiert da halt was durch. Wenn wir sagen, es soll schneller gehen, ja, dann geht's schneller, dann kommt schneller eine Entscheidung. Die ist dann aber öfter nicht richtig. Und ich glaube, genau das ist bei diesem Dortmund gegen Frankfurt passiert. Der hat im Kopf gehabt, oh, ich muss jetzt schnell machen, hat vielleicht in der Woche vorher ein Spiel gehabt oder zwei Wochen vorher ein Spiel gehabt, wo ihm irgendjemand gesagt hat, das hat aber lang gedauert, bis du zu deiner Entscheidung gekommen bist. Das wirkt sich ja alles auf die Leute aus. Das sind ja keine Maschinen. Und das sind wir wieder bei den, ich weiß nicht, 10% Entscheidungen, die halt am Menschlichen scheitern.
Bleiben wir dabei. Das hätte man vielleicht eleganter lösen können auf und dann wäre es vielleicht nicht so emotional gewesen. Nichtsdestotrotz.
Aber Nikola, wir machen doch Fußball. Das soll doch emotional sein. Aber deswegen gucken die Leute das doch.
Ich tue mich trotzdem schwer, dass bei sowas in der 42. Minute quasi das Spielentscheidende gesehen wird. Aber,
ja, das ist auch Quatsch.
Ich hatte mal ein Interview mit einem Football-Headcoach, der mir erzählen wollte, dass ein verschossenes Field Goal im zweiten Quarter quasi die ganze Mannschaft runtergerissen hat. Das Interview ging genau massiv südwärts danach. auch für den Coach, der dann 10 Tage später nicht mehr Coach war. Aber ja, deshalb, das ist immer ein bisschen, ich bin bei sowas immer ein bisschen skeptisch. Aber gut, kurze Pause und dann schauen wir mal, was wir sonst noch über den Fußball besprechen können, was nicht gerade VAR ist. Bis gleich.
Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
Big Show 584 bei Sportradio 360. Wir sprechen immer noch über Fußball und wir sprechen immer noch mit Thorsten Poppe und Andreas Renner. Ja, ich lese Thorsten immer wieder, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so irgendwie bei Twitter reinschaue, natürlich, da sind dann viele Fans und wie unglücklich die Fans des FC die Bayern mit den Bayern sind, dann schaue ich mir das irgendwie so an, die Bilanz über die letzten Wochen und sehe dann 10 Spiele, 9 Siege, ein Unentschieden, 5 Tore hier, 6 Tore da, 5 Tore hier, 4 Tore da. Wo ist das Problem, Thorsten?
Ich habe kein Problem mit den Leistungen der Bayern. Ja, ich erfreue mich aber vor allem am dem Tabellenporno, wie es in den sozialen Medien ja immer genannt wird, dass wir so eine enge Dichte mittlerweile haben dort oben, wo ja die Bayern jetzt so langsam ins Rollen gekommen sind nach ihren anfänglichen Schwierigkeiten. Ich schaue aber vor allem mit großer Freude auf Union und auch Freiburg, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie so stetig punkten und immer wieder auch mit ihrer Dreifachbelastung in der Lage sind, knappe Spiele zu gewinnen. Und dann ist jetzt auch die Niederlage von Union in Bochum erstmal außen vor, weil das ist schon à la bonne heure, was sie dort abreißen. Mit ihrem Spielsystem, was ihnen natürlich auch entgegenkommt. Und auch bei den Freiburgern hätte ich nicht gedacht, dass sie es so lange schaffen, sich dort beharrlich festzusetzen wegen der Dreifachbelastung. Und ich bin jetzt vor allem gespannt, weil wir haben ja echt ein eng getaktetes Programm. Jetzt haben wir noch 3 Spiele in der Bundesliga und dann ist endlich mal Pause für die Profis. Aber dann ist ja diese ellenlange Winterpause, das sind wir ja in Deutschland oder in unseren Gefilden gar nicht mehr gewohnt, dass über 2 Monate kein Wettbewerb stattfindet. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Clubs damit umgehen, um Kondition, Belastungssteuerung auch optimal in irgendeiner Form herzustellen, damit die aus dieser langen WM- und Winterpause dann auch optimal wieder rauskommen und sich den Herausforderungen stellen können. Und wenn ich so sehe, was die an Winterfahrplänen haben, die Vereine, dann machen die einen es so, die gehen direkt nach dem letzten Bundesligaspieltag sozusagen in den Urlaub und fangen dann Anfang Dezember wieder an. Und die anderen spielen erstmal bis Anfang Dezember noch ihre Freundschaftsspiele oder gehen, um die internationale Vermarktung der Bundesliga voranzubringen, auf Auslandsreisen. Ja, ich glaube, die Frankfurter sind in Japan, Leverkusen ist in den USA, auch der erste FC Köln. Wo fährt er hin? Nach Austin, Texas. Da wird jetzt sogar schon ein Ersatzgeistbuch gesucht, damit dort beim Spiel ein texanischer Geistbock hinkommen kann, ja, damit dann auch die Fußballatmosphäre reingetragen wird. Bloß
Nicola und ich wüssten übrigens, wo sie sich einen Longhorn ausleihen könnten.
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist da wüsste Problem. Ich jetzt auch gerade, ja. Bivo steht bestimmt zur Verfügung.
Bitte an Derek Ray, ja, von ESPN, den Kollegen, der hatte das letztens bei seinem Köln-Besuch initiiert und gesagt, wir brauchen da unbedingt einen Geistbock. Ja. Aber da bin ich dann sehr gespannt, wer kommt dann konditionell besser raus mit dieser sehr ungewöhnlichen Pause, weil man sieht schon, dass die Mannschaften aus dem letzten Loch pfeifen. Also die Schalke haben unheimlich viel Verletzungsprobleme, der FC hier in Köln sowieso. Dann kommt pro Spiel immer irgendeiner hinzu, auch mit einer langen Auswahlzeit dann. Und ich glaube, das wird dann letztendlich eben auch sich wieder im Tabellenbild der Bundesliga manifestieren, dass der breite Kader das entsprechend ja die Punkte dann auch einfahren kann. Und dann sind natürlich die Bayern nach wie vor im Vorteil. Und deshalb glaube ich, werden die Bayern-Fans dann auch wieder zufriedener wirken.
Ich habe immer so im Kopf, dass wir in den letzten Jahren gesagt haben, nach großen Turnieren im Sommer tun sich die Mannschaften, die viele Spieler dafür abgestellt haben, dann relativ schwer wieder in den Tritt zu kommen, weil die Pause für die Spieler halt kurz ist. Also ich mache mir ehrlich gesagt nicht so viele Sorgen um die Mannschaften, die ja jetzt relativ viel freie Zeit haben.
Diesmal ist sie doch länger, oder nicht? Also die Bundesliga geht jetzt weiter weg wieder los als nach einer WM, wo man das Gefühl hat, die Spieler können 3 Wochen Luft holen und dann geht's wieder schon wieder weiter.
Naja gut, dann sind es 4 Wochen dieses Mal, ne? Also dass wir erst am 20. Januar wieder anfangen. Man muss auch dazu sagen, die Bundesliga ist da anders als der Welt. Die Italiener fangen zum Beispiel am 4. Januar schon wieder an und die Engländer fangen schon vor Weihnachten wieder an, weil die wollen ja ihr Weihnachtsprogramm durchprügeln mit den Feiertagsspielen und so weiter und so fort. Also da sind die deutschen Vereine schon ein bisschen anders und ja, selbst wenn das jetzt ein bisschen länger ist, also ich glaube, es ist ausreichend Zeit für einen Verein, der jetzt nicht gespickt ist mit Nationalspielern, seine Mannschaft wieder in eine gute Form zu bringen. Ich glaube, es ist auch tatsächlich eine Chance für die Mannschaften, die in der Tabelle unten stehen, die tatsächlich strukturelle Probleme haben, mit denen sie kämpfen. Da sehe ich so jemand wie Hertha, die einen neuen Trainer haben, wo funktioniert es noch nicht so richtig. Stuttgart mit einem Trainerwechsel, Leverkusen mit einem Trainerwechsel, Bochum mit einem Trainerwechsel, Schalke mit einem Trainerwechsel, die sind ja alle unten drin, haben ja, wie sich das gehört, wenn man hinter Platz 13 steht, selbstverständlich alle die Trainer gewechselt, weil was soll man sonst tun? Aber da glaube ich, dass tatsächlich die Mannschaften, die wirklich eine längere Pause haben, erstmal einen Wettbewerbsvorteil haben. Und der FC Bayern hat sich auch in den letzten Jahren, wenn er sich schwer getan hat, öfter mal ein bisschen schwer getan zu Beginn einer Saison, wenn vorher ein großes Turnier war. Und das wäre für mich eigentlich fast eher ein Argument dafür, dass ich glaube, dass es dieses Jahr noch ein Stück länger dauern wird, bis die großen Mannschaften mit den großen, teuren Kadern in der Lage sind, ihre wirkliche Form zu finden nach einem langen WM-Turnier. Und da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass wir Union und Freiburg vielleicht noch ein bisschen länger vorne sehen. Aber das ist jetzt meine Theorie, deine sieht andersrum aus. Wir können das ja dann im März gerne nochmal diskutieren.
Ja, im Zweifel liegen wir beide falsch. Da kommt jemand ganz von woanders her. Aber das ist schon interessant. Also wie gehen die jetzt damit um, die Clubs, und wie kommen sie dann auch raus? Weil die Bayern, die können ja gar kein Training aufrechterhalten jetzt, wenn die WM startet. Und das ist ja quasi eine Woche nach Bundesliga-Pause, weil sie haben ja kaum Spieler, die nicht zur WM fahren. Ne? Und von daher kann das natürlich durchaus sein, dass das erst einmal beeinträchtigt und der Start stotternd ist. Andererseits ist es natürlich auch so, dass nicht jede Mannschaft bis Mitte Dezember beim WM-Turnier vertreten sein wird. Und dann vielleicht auch der ein oder andere Nationalspieler schon früher wieder heimkommt. Und
ja, vielleicht die Deutschen, oder?
Und dann kann man natürlich sehen, dass, sag ich mal, der 20. Januar schon ein sehr spätes Datum ist, um bis dahin auch wieder fit zu werden. Ne? Also das hat schon Vorteile. Deshalb kann man da auch nochmal das Scheinwerferlicht auf die Champions League halt reinbringen, was das mit den englischen Vereinen macht, die dann direkt nach der WM quasi nur das andere Trikot anziehen, um dann weiterspielen zu dürfen. Also haben die nur Luft im März und April, wenn es richtig hoch ins Regal geht und die Mannschaften kommen, die ihnen gefährlich werden.
Ja, das ist ja das Problem, mit dem der englische Fußball seit Jahrzehnten zu kämpfen hat, aber sie haben noch nichts dran geändert. Was man übrigens noch dazu sagen muss, ja, es stimmt, die Pause nach Ende der WM ist in Deutschland relativ lange im Vergleich zu dem, was sonst so passiert ist. Man darf aber auch nicht vergessen, normalerweise hat eine deutsche Nationalmannschaft ungefähr 4 Wochen Vorlaufzeit vor dem ersten WM-Spiel. Diesmal ist es eine Woche. Also man hat am Ende ein bisschen mehr Zeit dafür, aber am Anfang gar keine.
Was ich aber trotzdem spannend finde, Andreas, ist, wir haben ja alle vor dem Jahr auf den Spielplan geschaut, gerade bis in den November, und dass es eigentlich fast nur englische Wochen sind. Und alle die europäisch spielen, die vielleicht kurz Luft holen wollen, werden jetzt auch wieder mit einer englischen Woche diesmal halt national beglückt. Also 3 Spiele noch, bis es in die Pause geht. Nichtsdestotrotz, wenn ich auf die ersten 6 in der Tabelle schaue, das sind alle 6 Mannschaften, die zum einen europäisch und zum anderen, also Union müssen wir noch gucken, aber erfolgreich europäisch durchgeknüppelt haben. Das überrascht mich schon.
Ja, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, und da gibt es natürlich schon ein paar Ausnahmen auch noch mit dabei, ne? Aber zum anderen ist halt hinter den europäischen Plätzen, hinter den Mannschaften, die sich regelmäßig für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren, schon auch dann nochmal eine Kluft, bis der Rest kommt. Ne? Und da hast du jetzt klar mit Leverkusen und mit Gladbach 2 Mannschaften, die da jetzt im Moment ein bisschen hinterherhinken, aber sowas passiert halt, ja, und Mannschaften kommen halt auch mal schlechter in der Saison, und bei Gladbach sah noch alles gut aus bis vor 2 oder 3 Wochen, wo sie dann doch ein paar negative Erlebnisse hatten. Und bei Freiburg und bei Union muss man ja schon sagen, wir sollten uns mal dran gewöhnen, dass die da oben mit dabei sind, weil die sind jetzt seit ein paar Jahren regelmäßig da oben mit dabei und haben auch in den letzten Jahren immer europäisch schon gespielt. Also das ist bei denen inzwischen halt auch schon gelernt, ne? Aber trotzdem ist bemerkenswert.
Ja, auch die Lernkurve, ne? Also der Frankfurter Eintracht beispielsweise jetzt in der Champions League und in der Bundesliga haben sie sich ja auch stabilisiert und marschieren. Das finde ich schon à la Bonheur, dass sich da die Mannschaften letztendlich durchsetzen konnten. Ja, und wenn Union da auch weitergeht, dann traue ich ihnen auch in der Europa League nach wie vor viel zu, weil sie sich da auch stabilisiert haben. Und das ist für die Bundesliga natürlich schon sehr, sehr spannend, dass wir einerseits Mannschaften dann oben in dem ersten Drittel haben, die international sich auch jetzt so stark präsentieren.
Ja, und diverse Spiele am Wochenende. Das Topspiel ist jetzt Bremen gegen Schalke. Das, obwohl es beide Aufsteiger sind, Thorsten, die Vorzeichen könnten jetzt natürlich nicht unterschiedlicher sein. Bremen ist super in diese Saison gekommen und nach 12 Spieltagen in der oberen Tabellenhälfte zu finden, und Schalke, ja, das haben wir letzte Woche hier schon thematisiert, ist halt schwierig.
Ja, Schalke ist halt Schalke, ja, deshalb
ich wollte es so nicht sagen.
Wir doch lieben wir Schalke noch. Ja, also ich freue mich, dass sie wieder in der Bundesliga sind und dass sie jetzt nicht wie das heiße Messer durch die Butter durch den Liga-Alltag marschieren, ist doch allen klar geworden, auch gerade mit dem finanziellen Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Der Rucksack an Schulden, der ist ja nun prall gefüllt und den gilt es jetzt erstmal zu tilgen. Und da legen sie ja, wenn ich das aus der Ferne richtig beobachte, glücklicherweise jetzt den Fokus auch drauf, um ihre Schulden abzubauen, um ihre ganzen sogenannten Fananleihen, die sie aufgelegt haben, auch zurückbezahlen zu können. Und ja, dann siehst du natürlich auf der anderen Seite, dass du nicht jeden Transfer dann auch stemmen kannst, sondern erstmal mit dem vorhandenen Personal arbeiten musst, beziehungsweise mit dem Gros des vorhandenen Personals. Dazu kommt jetzt die Verletzungsmisere. Mit dem Trainer hat es überhaupt nicht geklappt. Ja, ich meine, das war ja pures Entertainment. Als dann herausgekommen ist, dass Reis da wohl eher schon im Sommer der Favorit gewesen ist als Kramer. Das gehört bei Schalke ja nun, ich sag mal, zum Standard mit dazu, dass abseits des Platzes auch immer was los ist. Ja, und deshalb ist es so schön, dass sie wieder da sind. Und rein sportlich müssen sie jetzt, das hat ja Andreas auch schon, glaube ich, gerade angedeutet, in die Winterpause retten, um dann mal wieder Luft zu holen und überhaupt mal eine Gelegenheit auch zu haben, sich zu konsolidieren und zu sagen, was können wir denn überhaupt besser machen.
Auf der anderen Seite Bremen, Andreas, ich weiß noch, wie wir über die gesprochen haben, so die quasi letzten anderthalb Jahre, bevor sie abgestiegen sind, so gefühlt, jetzt wieder hochgekommen und irgendwie erstmal im Mittelfeld wieder festgesetzt. Also das ist wahrscheinlich auch besser, als man hätte erwarten können, oder?
Ja, also ich glaube, die können absolut zufrieden sein, wie dieses, sagen wir mal, erste Saisondrittel jetzt für sie gelaufen ist. Und dass sie jetzt schon 9 Punkte Vorsprung haben vom Relegationsplatz, ist auf jeden Fall einigermaßen beruhigend. Die haben halt eine andere Strategie gefahren als Schalke. Die haben halt gesagt, wir haben ja unsere Aufstiegsmannschaft, die halten wir zusammen. Und wollen mal gucken, wie weit uns das führt. Und dafür werden sie belohnt. Das ist jetzt grundsätzlich mal schön und positiv zu sehen. Und ja, bleibt immer noch die Frage, ob das von Dauer sein wird, weil 9 Punkte klingt gut und Platz, was ist im Moment, 8, noch besser, aber das kann auch trügerisch sein, weil wenn man mal 2 Spiele hintereinander verliert und da sind hinten dran Mannschaften, die das Potenzial haben, an ihnen vorbeizuziehen. Ne? Also wenn jetzt mal, sagen wir mal, zumindest mal Leverkusen, Wolfsburg und Mönchengladbach und vielleicht auch noch Köln, mit denen sie ja fast gleich auf sind. Also wenn die mit ihrem etwas mehr an Potenzial an ihnen vorbeiziehen, dann ist es halt nicht mehr Platz 8, sondern Platz 12 und dann wird es halt schon wieder eng.
Also was ich bei Werder, ich habe sie im Frühjahr zuletzt live im Stadion gesehen, in Heidenheim. Da haben sie dann 2-1 verloren, waren aber irgendwie sang- und klanglos unterlegen. Und da war ich schon sehr, sehr skeptisch, dass sie da nochmal den Schalter umlegen können und dass die Truppe den Aufstieg schafft, den sie ja dann aber letztendlich auch getragen von einer gewissen Euphorie souverän gemeistert hat. Und wie die Truppe sich jetzt präsentiert hat, das nötigt natürlich schon mal großen Respekt ab. Und ich glaube, gerade so einer Mannschaft wie Werder kommt diese frühe Pause sehr gelegen, weil erfahrungsgemäß du ja dann irgendwann, sag ich mal, in den Herbstblues kommst als Aufsteiger und dann eben auch Körner lassen musst, weil die körperlichen Anforderungen vielleicht dann doch ein Stück weit höher sind und du sie nicht ganz so gewohnt bist wie die Konkurrenten, die schon länger in der Bundesliga sind. Also ich glaube, da kann sich schon noch was finden. Und wenn ich sehe, wie sie zu Hause auftreten, dann sind sie im Moment schon sehr stark gefestigt. Und das hätte ich vor einem halben Jahr, als ich sie ja im Frühjahr gesehen hatte, echt nicht für möglich gehalten.
Auf der anderen Seite, so wie Schalke und Bochum wirken, haben wir aber auch den Eindruck, Thorsten, wahrscheinlich, dass wenn Bremen noch 10-12 Punkte holt, das ist dann schon für die beiden da unten eine große Herausforderung, das überhaupt noch aufzuholen. Ne? Also das Puffer, egal wie die Tabellenplatzierung dann ist, wenn Gladbach, Leverkusen und Co. tatsächlich mal irgendwann das Gaspedal finden, das Puffer ist schon da.
Ja, die beiden Mannschaften werden es natürlich schwer haben, aber dafür ist es mir noch zu früh in der Saison, um da den Abgesang zu leisten. Ja, weil gerade auch die Heimspiele beider Mannschaften ja eine besondere Atmosphäre gestalten können, wo du dich vielleicht dann auch mit limitierten Mitteln den einen oder anderen Punkt mehr ergattern kannst. Also das wird schon noch sehr, sehr spannend sein zu sehen. Und erinnern wir uns an die Bochumer, die hatten ja auch einen furchtbaren Saisonstart in der letzten Spielzeit und sind dann auf einmal komplett nach vorne durchgestartet. Also ist alles möglich. Vielleicht erinnern sich ja die Bochumer daran noch, ja, und sagen dann jetzt Vollgas. Ich finde es auf jeden Fall sehr bunt, sehr spannend. Ich finde auch das Niveau mehr als erträglich in der Bundesliga. Und von daher freue ich mich, wenn die WM-Pause vorbei ist.
Also drei Spieltage sind's noch, Samstag, nächste Woche englische Spielwoche, dann der Samstag drauf. Ja, und dann heißt es Pause bis zum 20. Januar in der Bundesliga. Das, was nicht heißt, dass wir nicht auch weiterhin hier Fußball in der Big Show besprechen, dann über diesen Zeitraum, aber dann höchstwahrscheinlich erstmal andere Themen. Dann danke ich Thorsten Poppe, wie du, Andreas bleibt dabei für Football und Thorsten Poppe, vielen, vielen Dank. Irgendwelche Highlights am Wochenende, die anstehen?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe vor, in der Regionalliga West den Tabellenführer mir anzusehen. Preußen-Münster, die mit vielen Fans zur Fortuna nach Köln kommen und auf der Bezirkssportanlage Süd in unserer Stadt spielen.
Das Südstadion kennen wir gut. Dieses kleine Kabuff da auf dem Dach, immer wieder. Ein Träumchen, nicht wahr, Andreas?
Ja, du, es gibt Stadien, in denen hat man eine schlechtere Sicht aufs Spielfeld.
Das stimmt, also die Sicht ist super, der Komfort ist vielleicht. Und der Zugang ist sehr interessant. Gut, dann vielen Dank, Thorsten. Kurze Pause, ja, dann geht's ja weiter mit Football.
Ja, mein Name ist Achim Peierlos. Sie hören Sportradio 360.
Big Show 584 bei Sportradio 360. Wir sind beim Football angekommen. Andreas Renner ist dabei geblieben. Neu dazugekommen Franz Büchner von unter anderem der Sohn. Hallo Franz.
Hallo, grüß euch.
Ja, Franz, wir haben vor ein paar Wochen über den Herrn Snyder diskutiert, dass er hier seine kleinen Listchen führt, was er für Dreck und da hier und da sammeln kann über Leute. Jetzt gestern die große Info, er hätte eine Bank beauftragt, nach Transaktionspartnern zu suchen für seine Franchise, entweder Anteile oder gleich der ganze Laden. Was halten wir davon und könnte es das Ende endlich dieser Snyder-Saga sein?
Vielleicht tatsächlich. Ich dachte auch, das dauert ein bisschen länger, die ganze Geschichte. Also das heißt jetzt natürlich noch nicht, dass es jetzt schnell geht, aber es ist tatsächlich ein Schritt, der dann doch vielleicht schneller kommt, als man das hätte erwarten können, ob dieser ganzen Querelen, die sich ja schon einige Jahre hinziehen, aber der Gegenwind war jetzt ja dann doch in den letzten Tagen und Wochen etwas kräftiger geworden oder deutlich kräftiger geworden. Also hat das möglicherweise, ne, wir wissen es ja noch nicht genau, zum kleinen Umdenken geführt. Also es werden, ich glaube, wie war das die Aussage, es werden alle Möglichkeiten mal ausgelotet und dann wird geschaut, was da passiert. Aber es ist zumindest mal ein Zeichen, dass man vielleicht tatsächlich ein bisschen Wirkung erreicht hat. Vor allem mit dem, was dann vielleicht auch Jim Irsay gesagt hat, Mitte Oktober. Also vielleicht geht's dann doch schneller vorbei, als man jetzt hätte denken können.
Das und das ist im Sinne aller, oder? Ja. Es ist schon ein bisschen auffällig, dass zufälligerweise gleichzeitig quasi eine Nachricht kommt, dass die Regierung jetzt doch sehr intensiv einen Blick in die Finanzen der Commanders wirft. Vielleicht versucht man hier so schnell wie möglich noch aus der Sache rauszukommen, um vielleicht am
ich bin
Ende
dann
nicht
auf den Bahamas.
um am Ende dann vielleicht noch einen größeren Anteil vom Kuchen behalten zu können, weil wenn da irgendwelche finanziellen Unregelmäßigkeiten entstanden sind, könnte es sein, dass Herr Snyder sehr schnell Geld braucht. Und ja, das also ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, dass das was miteinander zu tun haben könnte, aber naja.
Aber es wirkt trotzdem, als wäre es ein Ende mit Schrecken, statt wie gefühlt die letzten Jahre ein Schrecken ohne Ende, Andreas. Also ich muss sagen, bei dieser Commanders-Geschichte, ich kann es auch nicht mehr hören.
Ja, also das Thema Daniel Snyder war lange schwierig. Was sich halt auch nicht wegdiskutieren lässt, ist, die Franchise war ja, sagen wir mal, bis in die 90er Jahre hinein eins der absoluten Aushängeschilder der National Football League. Hm. Die haben in den 90er Jahren zur starken NFC East gespielt, da haben sie noch Super Bowls gewonnen, da waren sie wirklich immer ein ernsthafter Herausforderer für den damaligen Platz hier, Dallas. Das ist eine Mannschaft, die über die Jahrzehnte vorher immer in der Liga regelmäßig vorne mitgespielt hat. Die hatten treue Zuschauer, die hatten Wartelisten mit Fans, wo das Stadion auf quasi Jahrzehnte, hat man gefühlt, hinaus ausverkauft war. Ja, mittlerweile kriegen sie Bude nicht mehr voll. Der Erfolg fehlt. Und das ist natürlich letzten Endes das, was einem Teambesitzer dann auch irgendwann mal auf die Füße fällt. Der Erfolg fehlt, aber das ist halt auch nur ein Symptom von vielen für die grundsätzliche Krankheit, nämlich, dass die Teamführung nicht passt in Washington seit sehr langer Zeit. Ja, dann hat er ja das alte RFK Stadium in der Stadt aufgegeben, ist nach Landover in Maryland gegangen, hat ein neues Stadion dort gebaut. Ja, keine 20 Jahre her, jetzt soll schon wieder ein neues her, wo man sich dann auch fragt, was macht ihr da eigentlich gerade? Ja, also da sind so viele Dinge, die man von außen schwer verstehen kann. Dann kommen die Vorwürfe im Umgang mit weiblichen Mitarbeitern in der Teamführung und so weiter und so fort. Also man merkt halt, das ist ein Riesenhaufen Mist und es gibt eigentlich kein Problem, das es bei denen nicht gibt.
Ja, die Commanders über den gleichen Zeitraum quasi den umgekehrten Weg der Patriots gegangen sind, ne? Also von sehr erfolgreich zu irgendwie nur Probleme. Und ich meine, ich kann mich noch sportlich auch schwierig. Ich erinnere mich immer an diese Privatjets von Washington, die damals rumgereist sind und in der Free Agency immer die ganz großen Namen abgegriffen haben, die dann reihenweise in Washington gescheitert sind. Also das war immer etwas schwierig, Andreas, ne?
Ja, genau. Also den Vorwurf kann man Snyder tatsächlich nicht machen, dass er nicht viel Geld investiert hätte, um die Mannschaft zu verbessern, aber da sind halt viele falsche Entscheidungen getroffen worden, ne? Und da gibt es jetzt viele Gründe für, das liegt dann auch nicht nur am Teambesitzer, aber halt an den Leuten, die er verpflichtet hat und dann also doch irgendwie wieder am Teambesitzer.
Und irgendwie wird man sich in Washington ärgern, Franz, wenn man sieht, wer in den letzten Jahren der Coach ist und jetzt noch in der NFL rumhüpft und in welchen Positionen und welche Ergebnisse dabei in Washington rauskamen, ne?
Ja, das, ne, das ist ja genau das, was du angesprochen hast, aber ich meine, also mittlerweile ist ja so, seit zumindest diese Geschichte wieder so richtig aufgebrodelt ist, zumindest die Ergebnisse gar nicht mehr so schlecht. Also ich habe tatsächlich verwundert festgestellt, dass die jetzt 4-4 stehen und 3 Siege in Folge eingefahren haben. Ist jetzt vielleicht auch kein unmittelbarer Zusammenhang, aber so als kleine Randnotiz. Doch irgendwie ganz witzig.
Aber in der NFC 4-4 zu sein, ist, also das kann nicht jeder von sich behaupten, Andreas. Also wir
sollten bist ganz vorne mit dabei.
Wir sollten Ron Rivera da schon jetzt mal allen Ernstes ein bisschen Credit geben.
Ja, also jetzt mal ganz grundsätzlich, was Ron Rivera angeht, das ist natürlich eine bestimmte Art von Trainer, der ist jetzt, sagen wir mal, eher alte Schule. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass der in den letzten paar Jahren in Washington nur schlechte Arbeit gemacht hat. Das Problem war, die haben vor 3 Jahren dieses Jahr gehabt, wo sie die Division gewonnen haben mit einer negativen Bilanz, dann in den Playoffs waren, dann hatten sie personell eine super Abwehr zusammengestellt und jeder dachte, dann kommt der nächste große Schritt. Ja, das wäre vor der letzten Saison gewesen und das ist halt nicht passiert. Und jetzt kämpfen sie sich halt wieder zurück und versuchen da was auf die Beine zu stellen. Ja, das ist eine Mannschaft, die personell sicherlich nicht zu den schlechtesten der NFC gehört. Allerdings muss man sagen, ist jetzt gerade dumm, dass die NFC East in dieser Phase besser wird, wo Washington eben selber noch zu kämpfen hat. Aber so geht's halt, ne? Und so wie Washington damals als Divisionssieger mit einer negativen Bilanz eigentlich eine positive Überraschung war, sind das halt jetzt zum Beispiel die New York Giants.
Aber nichtsdestotrotz, also Washington voll im Playoff-Rennen, zusammen mit San Francisco 4-4, das wäre im Augenblick der letzte Playoff-Platz. Also man ist, wie gesagt, mittendrin vor Teams wie Rams, Bucks, Packers, Saints.
Ja, so wie wir das vorhergesagt hatten.
Genau. Gut, der letzte Gegner der Commanders, der hat auch seine ganze eigene Reihe von Sorgen. Franz, man hat das Gefühl, bei den Indianapolis Colts werden Sitze immer heißer.
Das ist echt seltsam, was sich da so in den letzten 1-2 Wochen so zugetragen hat. Das, also es geht ja schon mal damit los, dass da seit Jahren natürlich gefühlt der wirklich heißeste Sitz ja diese Quarterback-Position ist, auf der du keine Konstanz reinbekommst, auf der du irgendwie dann auch ja wirklich wenig Erfolg bekommst seit dem Ende von Andrew Luck sozusagen. Ist ja jedes Jahr da ein neuer Quarterback unterwegs gewesen. Philip Rivers, das hat doch ganz gut funktioniert, aber die letzten Versuche jetzt eher nicht mehr so. Ja, und dann irgendwann färbt das natürlich auch auf dem Headcoach ab und dann kriegst du plötzlich Druck von oben. Ja, wir haben ja Jim Irsay schon mal ein bisschen angesprochen vorhin, der da bestimmt eine Menge mit reinredet, könnte man sich vorstellen, auch was jetzt diese Entscheidung, was die Quarterback-Position angeht, betrifft. Alles so Geschichten. Und ja, das hat natürlich dann auch mit Matt Ryan semi-gut funktioniert. Jetzt hat man sich festgelegt, dass Sam Ehlinger weitermachen darf. Erstes Spiel gegen Washington war jetzt auch nicht gerade gut. Ich habe wenig davon gesehen, aber es sah ungefähr so aus wie der Rest der Saison, wenn wir ehrlich sind. Und am Ende war es eben wieder nicht erfolgreich. Also ja, ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile oder vielleicht auch schon seit längerer Zeit noch ein paar andere heißere Sitze als nur diese Quarterback-Position.
Ja, das aber Interessante ist ja bei Vergabe irgendwie, ne? Also das wirkt ja irgendwie so komplett am Plan vorbei.
Naja gut, die eine Sache, die Franz angesprochen hat, quasi indirekt, er hat gesagt, mit Ehlinger sah es ungefähr so aus wie vorher, das spricht ja für ihn, weil er ist ja der günstige junge Nachwuchsspieler und Matt Ryan, der teure Veteran, und der Hintergrund bei Matt Ryan, dass man da so konsequent gesagt hat, wir setzen ihn jetzt auf die Bank und er wird nicht mehr eingesetzt, das hat halt was damit zu tun, dass sie Angst davor haben, dass der sich eventuell noch im weiteren Verlauf der Saison verletzen könnte, und weil man nicht langfristig mit ihm plant und ihn vor der nächsten Saison abgeben will, will man verhindern, dass der im nächsten Frühjahr einen Medizincheck macht in Indianapolis, den er nicht besteht, und dann muss die Mannschaft, ich glaube, $15 Millionen oder sowas bezahlen für ihn. Darum geht's letzten Endes. Ja. Die sind sich natürlich schon im Klaren darüber, dass mit Sam Ehlinger die Rahmenbedingungen, um eine erfolgreiche Saison zu spielen, nicht ideal sind. Und was Franz ja auch schon angesprochen hat, ich glaube, es ist jedem klar, die Entscheidung, nicht auf Matt Ryan zu setzen, kommt vom Teambesitzer. Und wenn der Teambesitzer so einschreitet und über den Kopf vom General Manager und vom Head Coach, zumindest beim Head Coach kann man sich sicher sein, dass der das nicht wollte, so einschreitet, dann ist natürlich Feuer unterm Dach, und dann geht's natürlich auch um Frank Reich und vielleicht sogar um Chris Ballard. Ob die Entscheidung nicht letzten Endes vielleicht richtig ist, nicht mehr auf Matt Ryan zu setzen. Das Problem ist schlicht und einfach, die haben halt gedacht, sie wären in einer guten Position, was ihre Offensive Line angeht, weil da haben sie ein paar absolute Top-Leute und niemand investiert mehr in die Offensive Line als Indianapolis. Das Problem ist nur, die Realität deckt sich nicht damit. Ich verstehe aber, warum sie das dachten, weil das dachten alle. Die andere Geschichte ist, schaut man auf die Receiver-Position. Da haben sie offenbar auch gedacht, sie sind gut genug, und das sehe ich halt ein bisschen anders. Da sehe ich schon das ein oder andere Defizit, aber ganz klar ist, wenn die Offensive Line nicht das ist, was sie dachten, dann haben sie gedacht, okay, mit Jonathan Taylor und unserer Offensive Line haben wir das beste Running Game, das heißt, wir haben eine gute Basis für einen etwas älteren Quarterback wie Matt Ryan, dass der nicht alles machen muss, und wir können viel Play-Action spielen, und und dann haben wir hoffentlich schnelle Receiver, die er bedienen kann. Das ist der Teil, den ich nicht nachvollziehen kann, aber den ersten Teil verstehe ich schon. Und manchmal ist die Realität dann halt, sieht halt anders aus, warum die Jungs in der Offensive Line, sie haben da wirklich drei hochbezahlte Spieler, warum die nicht so gut sind, wie erwartet, was ist mit Quentin Nelson los? Keine Ahnung. Ja? Möglicherweise spielt der mit einer Verletzung, von der man nicht wirklich viel weiß. Oder er ist älter geworden und kann sein Niveau nicht mehr halten. Es gibt ja alle möglichen Gründe für sowas. Aber das ist halt jetzt das Resultat von, man hat sich verschätzt, und bei Marcus Brady, dem Offensive Coordinator, der ist mit Sicherheit das Opfer, ja, aber auf der anderen Seite gab es da wohl auch schon das ein oder andere schematische Problem, wo er jetzt auch nicht sagen kann, ich kann für den ganzen Mist nix. Also aber wie gesagt, da hat halt auch der Teambesitzer eingegriffen, und sowas sehe ich grundsätzlich auch eher kritisch.
Aber das heißt auch, die Temperatur der Sitze von Ballard und Reich nach der OC-Entlassung ist jetzt nochmal um ein paar hundert Grad gestiegen.
Die Einschläge kommen näher, ne?
Ja. Gut, die Colts sind am Wochenende zu Gast bei den Patriots, Franz. Die Patriots, letzte in der AFC East mit 4-4, also so ein bisschen wie Washington. Jetzt zuletzt aber die Jets geschlagen, also man ist auch da irgendwie mittendrin. Was sind die Patriots 2023 für dich? Weil die haben auch so ein paar Sorgen, irgendwie hat man das Gefühl auf der Quarterback-Position. Man weiß ja nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll.
Ja, gute Frage. Ich weiß es noch nicht so ganz. Ich habe sie jetzt zweimal etwas intensiver verfolgt in Spielen, die sie beide gewonnen haben. Zum Beispiel eben in diesem Spiel gegen die Jets letzte Woche. Ich meine, da kann man natürlich auch sagen, das ist halt wie immer gelaufen, wenn Jets und Patriots gegeneinander spielen. Sie haben da immer irgendwie ein Mittel, vor allem gegen junge Quarterbacks. Da ist diese Defense scheinbar immer in der Lage, den Abend oder den Nachmittag so richtig schön zu verderben. Also die haben eine anständige Defense, glaube ich. Das ist ganz gut besetzt. Alles andere ist schwierig. Offensiv suchen sie so ein bisschen nach dem Funken, gerade was das Passspiel angeht. Diese Quarterback-Geschichte, ich will es jetzt nicht kontroverse nennen, weil das wurde ja jetzt quasi mit dem letzten Spiel dann zumindest der Versuch war da, das relativ schnell zu beenden, dort Mac Jones dann wieder zu installieren als Nummer eins, wobei du ihm diese Verletzungsgeschichte schon noch anmerkst, bewegt sich für mich nicht besonders gut, wirft ein paar echt krumme Bälle. Also dieser Game Manager, der ja auch letzte Saison war, das ist ihm so ein bisschen abhandengekommen. Das hat Bailey Zappi in seiner Abwesenheit eigentlich ganz gut gemacht. Ja, also vielleicht begleitet uns das ja doch noch so ein bisschen weiter. Sie haben einen Ramondre Stevenson, der wirklich eine sehr starke Saison spielt auf der Running Back Position, der auch gegen die Jets wirklich sowohl im Lauf als auch im Passspiel wieder extrem gut performt hat. Aber momentan ist er so ein bisschen der diese Offense auf die Schultern nimmt und sie mit sich schleift und dann reicht das mal und dann reicht es mal wieder nicht. Und irgendwie kommt dann halt so ein 4-4 dabei hinaus, weil man muss ja nur die letzten zwei Spiele angucken. Eigentlich gegen die Bears wirklich sehr, sehr schlecht. Nicht gut in allen Facetten des Spiels. Gegen die Jets nach einer schwachen ersten Halbzeit hat man es ja dann doch eigentlich klar dominiert. Man hat mit viel Ballbesitz gearbeitet. Also ja, das ist irgendwie so. Die haben halt ihre Limitierungen. Das funktioniert mal und es funktioniert mal nicht. So richtig schlau allerdings werde ich tatsächlich auch nicht draus.
Bist du schlauer, Andreas, was die Pets betrifft?
Ich würde mal sagen, ich bin insofern vielleicht ein bisschen schlauer, was die gesamte NFL angeht, dass ich mir nicht die Illusion mache, dass ich abgesehen von vielleicht drei Mannschaften finde, die eindeutig gut sind. Und auch abgesehen von vielleicht drei Mannschaften keine finde, die eindeutig schlecht sind, sondern das ist halt von Woche zu Woche, kommt drauf an, gegen wen man spielt und wie die Tagesform ist, und das ist das, was die NFL ja eigentlich will. Die will ja eine ausgeglichene Liga und deswegen gehen wir in die Spiele rein und zucken vorher mit der Schulter und sagen, ja, mal gucken, was passiert. Letzten Endes, ja, macht's halt den Leuten das Leben schwer, die gerne verstehen wollen, was da passiert und dann sagen, ich habe jetzt kapiert, ja, hier, das ist die Formel und wird nicht so gehen. Und dann reden wir noch von einer Liga, wo es natürlich auch regelmäßig passiert, dass Mannschaften einen Prozess durchmachen, und zwar in die eine oder in die andere Richtung. Die einen fangen gut an, haben jede Menge Verletzungen, und dann sind sie am Ende nicht mehr so gut. Die anderen fangen schlecht an, finden Lösungen für die Probleme, die sie haben, und steigern sich dann. Und deswegen würde ich jetzt auch bei den drei Mannschaften, die bis jetzt gut waren, und das wären Eagles, Chiefs und Bills, würde ich jetzt auch sagen, im Moment, ja, das berühmte Sportreporter-Klischee von der Momentaufnahme, im Moment sind das die besten Teams der Liga, das heißt nicht, dass sie das im Februar noch sind. Und was jetzt die Patriots angeht, ist halt auch eine Mannschaft, die ist auf der Suche nach einem Mix, der funktioniert. Viele Leute schauen halt kritisch drauf, weil man diese Trainersituation nicht so richtig durchschaut, weil man nicht weiß, wer macht da genau was. Matt Patricia, der ehemalige Defensive Coordinator, wenn das nicht Belichick wäre, aus der Vergangenheit der Patriots, der dann bei den Lions war als Head Coach, jetzt ist er auf einmal Offensive Coordinator. Kann das überhaupt gehen? Wie funktioniert da das Zusammenspiel mit Mac Jones? Das sind sicher alles Dinge, die nicht von Anfang an hundertprozentig funktionieren konnten, und man weiß auch nicht, ob sie am Ende funktionieren werden, aber das ist der Prozess, den sie durchlaufen, wo sie versuchen, sich weiter zu verbessern. Und bei Mac Jones habe ich den Eindruck, dass sie in dieser Saison nach einer soliden Rookie-Saison, man könnte sagen, von allen Rookies, die in dem Jahr rausgekommen sind, hat er wahrscheinlich mit die beste Saison gespielt, aber dass sie da versucht haben, ihm ein bisschen mehr zu geben, was er machen soll, und dass das halt in mehr Interceptions geendet ist. Und das frustriert jetzt alle auf allen Seiten. Und vielleicht hat Mac Jones da auch intern nicht sonderlich gut drauf reagiert. Das kann man nur spekulieren. Aber irgendwie waren sie halt zwischendrin offensichtlich unzufrieden mit ihm und sauer auf ihn. Und das ist aus meiner Sicht die einzige Erklärung für die Art und Weise, wie Belichick mit dem Thema umgegangen ist. Und der ist halt auch noch ein bisschen alte Schule, Bill Belichick, wo er dann vielleicht denkt, ich knalle ihm mal einen vor den Latz und dann wird das schon wieder. Ne? Aber ja, es ist das Schicksal der New England Patriots in dieser Saison ist noch unentschieden, würde ich sagen.
Bill Belichick, der jetzt an George Halas in der Winliste vorbeigezogen ist, er hat nur noch einen vor sich.
Ja. Andreas. Also. Er hat noch ein paar Spiele, bis er dann Schule einholt, aber ich würde nichts ausschließen.
Gut, dann danke ich euch beiden. Andreas, am Wochenende Musikradio, was ist Thema?
Ich habe diverse Sachen fertig produziert. Ich erlaube mir, das kurzfristig zu entscheiden.
Okay, sehr schön. Und am Wochenende, weil wir gleich hier mit Rugby weitermachen, ist auch bei dir Rugby ein Thema, oder?
Nee.
Nächste Woche immer auch, ne?
Wir mit unserer Firma Gridiron Streams werden ein Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft produzieren am Samstag. Ja. Bin ich nicht mit dabei, ne? Aber genau, aus Hürth gibt's zu sehen bei Rugby Europe, falls da jemand mal reingucken will. Deutschland gegen Tschechien, 14.30 Uhr. Ansonsten habe ich am Wochenende Fußball-Bundesliga-Zusammenfassung bei der Zone von Mainz gegen Wolfsburg und mache NFL-Konferenz und Monday Night und ja.
Und Franz genau. Macht?
Franz macht Freitag NHL.
Ui.
NHL bei Sky. Columbus gegen Colorado ist ein Spiel, das in Europa stattfinden wird, in Finnland. Und am Sonntag NFL-Konferenz bei The Zone.
Okay. Dann wünschen wir euch dabei viel Spaß. Kurze Pause hier. Und es geht weiter mit Rugby in der Big Show 584.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 584 bei Sportradio 360. Ja, es ist herbstlich. Das bedeutet nicht nur, es ist Halloween-Zeit, sondern es ist herbstlich. Es bedeutet, es ist auch wieder Zeit für internationalen Rugby und die Autumn Internationals stehen an und deshalb haben wir zwei Experten in den Leitungen. Einen, der etwas näher zu uns sitzt, Jan Lüdecke. Hallo Jan.
Hi, servus.
Und dann erwischen wir noch Simon Jung und Simon, die Leitung ist über ein paar tausend Kilometer verlegt worden.
So schaut's aus. Grüßt euch. Grüße aus dem Oman.
Ja, ich glaube, das müsste eine Premiere sein, dass wir tatsächlich einen Gast im Oman erwischen, aber wir scheuen keine Mühen, um euch überall zu erreichen, wo auch immer ihr auf der Welt seid. Also, die Autumn Internationals stehen an, das heißt, die Südteams kommen in den Norden nach Europa größtenteils und werden hier dann eine Reihe von Testspielen spielen. Natürlich im Fokus Jan Neuseeland, die jetzt letztes Wochenende schon gegen Japan gespielt haben, hier in Europa dann in Wales, in Schottland und dann zum krönenden Abschluss gegen England spielen werden, in Twickenham am 19. November. Aber sagen wir es mal so, wenn wir das Jahr der All Blacks Revue passieren lassen, inklusive der Autumn Internationals letztes Jahr, da gab es eine Niederlage in Irland, eine in Frankreich, dann kam Irland nach Neuseeland, hat die Serie gewonnen, zwei Niederlagen gegen Irland für die All Blacks, dann hat man zu Hause gegen Südafrika verloren, hat erstmal zu Hause gegen Argentinien verloren. Irgendwie ist da der Wurm drin bei Neuseeland.
Ja, das ist gerade so eine Schwächephase, die man so nicht gekannt hat über ja, die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt, wie auch immer. Aber ich mache mir nicht so große Sorgen, muss ich sagen, um die All Blacks. Ich glaube, da steckt überall ein ziemlicher Plan dahinter. Dieses Land strotzt immer noch, wird es vermutlich auch immer vor Talent, vor Weltklasse-Spielern. Und wir wissen alle, es ist nicht entscheidend, was du im Jahr 2022 machst. Es ist entscheidend, was du im Spätsommer und im Herbst 2023 machst. Da geht's um alles, da geht's um die WM. Und da wird Neuseeland in einer besseren Verfassung sein, als es teilweise war in diesem Jahr. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Simon, bist du auch so optimistisch? Ich hatte dann im Rahmen dieser Schwächephase im Sommer immer wieder einen Blick auch gerade auf die neuseeländische Presse geworfen. Da wackelte man ein bisschen unruhig auf dem Stuhl.
Ja, und auch Ian Foster ist, glaube ich, dem Sack ganz kurz nur entronnen da nach der Niederlage gegen Südafrika zu Hause. Da waren sie kurz davor, den wirklich rauszuschmeißen, glaube ich. Hätten sie auch nicht anders machen können. Der hatte da zu dem Zeitpunkt vier Spiele hintereinander verloren oder drei und es war.
Nee, 5 der letzten 6.
So unheard of auf jeden Fall. Und ich habe letztens auch irgendwas gelesen, dass das zum ersten Mal ist, dass Neuseeland in die Nordhemisphäre kommt für die Autumn Internationals und Mannschaften wie Wales und Schottland nicht zitternd auf dem Stuhl sitzen, soll ich denken, vielleicht haben wir da mal eine Chance. Und das muss nicht heißen, dass Neuseeland super schlecht ist und bei der WM kein Halbfinale erreichen wird, sondern dass sie gerade sich wirklich in einer schwierigen Phase befinden, nicht so selbstbewusst sind, wie wir das von den All Blacks gewohnt sind. Und ich glaube, die müssen in diesem letzten Jahr hauptsächlich wirklich an Selbstvertrauen gewinnen. Und für die ist es schon bitter, dass die südafrikanischen Mannschaften nicht mehr im Super Rugby, sondern mittlerweile in der Nordhemisphäre, in der wie heißt sie mittlerweile? Top 14, URC, United Rugby Competition.
Das waren zu viele Namenswechsel in den letzten 10 Jahren. Ich bin da inzwischen auch raus.
United Rugby Championship, irgendwie so in die Richtung. Und aber dadurch, dass die südafrikanischen Mannschaften jetzt auch in Europa mitspielen, verlieren die Neuseeländer den Clubmannschaften den Wettbewerb gegen Mannschaften, die noch ein bisschen anders sind. Weil gegen die Australier haben sie eigentlich immer die Nase vorn. Aber die Südafrikaner, die bringen einfach noch mal ein bisschen mehr Härte. Und das fehlt den Neuseeländern schon. Und dann immer, wenn wieder ein Test-Rugby-Fenster kommt, dann sind sie ein bisschen überrascht von der Härte, habe ich das Gefühl.
Ist das so, Jan? Also ich meine, man kann ja mal nach Gründen suchen, hat der Rest aufgeholt, ist das jetzt irgendwie ein Umbruch, ist der Coachingstab irgendwie der falsche Coachingstab an der falschen Stelle, also oder ist es halt wirklich einfach nur, man kann nicht immer gewinnen?
Ja, wenn ich die Antwort wüsste, dann würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld dafür bekommen, wenn ich da Lösungen präsentieren könnte. Wie gesagt, ich glaube, das werden wir nächstes Jahr sehen bei der Weltmeisterschaft, weil da gilt, also wir haben die letzten Jahre so oft gesehen, dass manche Mannschaften in Topform waren das Jahr davor, dass manche Mannschaften gar nicht in Form waren und dann waren Jahre später alles anders und deswegen abwarten, was anderes bleibt uns nicht übrig.
Aber trotzdem, Jan, mit dem Geschmack von, keine Ahnung, Niederlagen gegen Wales und England, je nachdem wie, wieder zurück nach Neuseeland fahren will man wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nein, also das ist ja ganz klar, im neuseeländischen Rugby soll es niemals Niederlagen geben. Man will dieses Gefühl von Niederlagen nicht haben. Aber wir wissen auch, dass die größten Sportmannschaften der Welt, und dazu gehören die All Blacks einfach dazu, ganz oft ihre größte Stärke aus Niederlagen ziehen. Und vielleicht wird das auch da der Fall sein.
Also wir lassen uns überraschen, wie gesagt, die Neuseeländer, die jetzt erstmal in Japan 38-31 gewonnen haben und der Rest, passiert dann. Auch Schottland hat schon gegen Australien gespielt, 57-16 verloren. Überhaupt sind wir jetzt gespannt, auch nachdem sich jetzt nach Corona alles wieder lockert und auch die Teams wieder freier durch die Gegend reisen können, dass da irgendwie so wieder so ein normalerer Rhythmus reinkommt, als es vielleicht die letzten 2 Jahre der Fall war, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir das Spiel mal betrachten, dann war das vielleicht nicht das Offensivspektakel, das man sich vielleicht erhofft hätte, wenn diese spielfreudige schottische Mannschaft von Gregor Townsend auf Australien trifft. Aber wir haben auf jeden Fall einiges gesehen. Wenn wir überlegen, Australien war dieses Jahr im Rugby Championship unglaublich stark, hat wirklich Siege gegen Neuseeland und gegen Südafrika eingefahren, hat in vielen Spielen gezeigt, dass sie ganz oben mittlerweile mitspielen können. Und Schottland hätte dieses Spiel ehrlich gesagt gewinnen müssen. Die waren lange vorne und haben am Ende den Kick daneben gesetzt, mit dem sie das Spiel auch hätten holen können. Also muss man sagen, Schottland nicht zu unterschätzen. Für Schottland ein wichtiges Jahr. Nicht so sehr wegen der WM, weil wenn wir alle ganz ehrlich sind, Schottland in der Gruppe mit Südafrika und Irland mit den Aussichten, selbst wenn sie es irgendwie da rausschaffen sollten, ne, mit diesen Viertelfinalgegnern Neuseeland und oder Frankreich, Schottland wird die WM nicht holen. Für Schottland kann es nicht um die WM gehen. Für Schottland muss es eigentlich um Erfolge jetzt während der Autumn Internationals und während der Six Nations gehen. Da muss man wirklich auch Fortschritt sehen im Vergleich zu den letzten Jahren. Sie haben einen super Kader mittlerweile. Sie können sich's leisten, einen Finn Russell draußen zu lassen. Und sind wirklich auch eine junge und schnelle, offensivstarke Mannschaft, wo ich denke, da werden wir in den, wie gesagt, beiden kommenden internationalen Fenstern schon drauf schauen können, wie sich die Schotten verbessern. Aber WM, glaube ich, wenn wir schon mal ein Jahr vorausdenken, wird vielleicht noch zu früh sein für sie.
Ja, aber weil wenn sie es bis ins Halbfinale geschafft haben, dann haben sie eine mittlere Sensation geschafft, dann Jan, ne? Also bei dem Programm.
Ja, das ist tatsächlich so, aber ich sehe es wie Simon, also quasi unmöglich. Und in einem Punkt bin ich auch nicht so 100% bei Simon. Ich finde den Kader nicht so gut. Ja, es ist besser geworden im Vergleich zu früher, aber ich finde, da gibt es noch so viele Schwachstellen in diesem Kader und auch dann ohne Finn Russell. Weiß nicht, mir gefällt es nicht so gut und deswegen glaube ich auch, also Schottland muss schauen, jeden Erfolg irgendwie mitzunehmen, weil bei der WM, da wird es nicht sonderlich viel zu bejubeln geben.
Australien, die sind ja, also bis auf die Ausnahme, gegen wen spielen sie nicht? Ich glaube, Australien spielt aber sonst gegen so gefühlt die ganzen Six Nations. Also Moment, sie spielen gegen Schottland am Wochenende jetzt in Frankreich, danach gegen Italien, dann spielen sie in Irland und dann in Wales. Gegen England spielen sie nicht, genau. Aber ansonsten, die Australier, nach diesen 5 Wochen, Simon, wissen wir dann auch so ein bisschen, wo sie insgesamt im Verhältnis stehen, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, sie hatten England ja im Juni, hatten sie ja 3 Tests gegen England. Da können sie jetzt mal dieses Fenster auslassen. Da wissen sie ungefähr, wo sie stehen. Einen Test haben sie gewonnen, 2 verloren. England war nicht deutlich, aber ein bisschen besser. Und Australien für mich unter Dave Rennie unter einem sehr guten Weg. Auch die kommende WM wird zu früh sein, aber die nächste, dann 27, dürfen sie ja selbst austragen. Und ich denke, vor allem noch mit der British Irish Lions Tour dazwischen, dass die Australier in den nächsten 5 Jahren massive Schritte nach vorne machen werden.
Nachdem wir kurz das Gefühl hatten, Simon, sie verlieren ein bisschen auf den Rest, oder? Also das war zumindest mein Eindruck, so 15, also nicht 15, aber 19.
Hatten sie ja, also nach 2015, nachdem sie da ins Finale gekommen waren, sind sie komplett eingebrochen. Kann ich dir auch nicht komplett sagen, woran das liegt. Michael Checker ist ein krank guter Coach, das wissen wir von den anderen Teams, die er gerade coacht. Gerade coacht da Argentinien gleichzeitig wie Libanon im Rugby League und macht da eine WM und eine World Internationals gleichzeitig nebenher und hat bei Mannschaften mitgewirkt. Und unter dem ist es aber zusammengebrochen. Und da muss man wirklich sagen, man kann nicht gut hinter die Kulissen schauen, aber da muss irgendwas im Team nicht funktioniert haben, warum sie wirklich im internationalen Rugby so weit hinterhergehängt sind. Aber man sieht das mit den neuen Spielern, die durchgekommen sind, vor allem bei den Reds und bei den Brumbies. Da sind einige Supertalente dabei, auch einige großgewachsene Spieler, die physisch mithalten können auf dem Niveau. Und deswegen denke ich, dass die sich nur noch positiv weiterentwickeln werden in den nächsten Jahren.
Okay, dann schauen wir natürlich auf den Weltmeister Südafrika. Jan, die haben also einmal Neuseeland geschlagen, jetzt im Sommer einmal verloren, kommen als Weltmeister wieder hier nach Europa. Jetzt geht's unter anderem gegen Frankreich und gegen ein paar andere. Wo stehen die Südafrikaner jetzt ein Jahr vor der WM als Titelverteidiger?
Auch da ist es sauschwierig einzuschätzen, was wir von denen sehen werden. Ne? Also es ist auch irgendwie so ein Hoch und Runter dieses Jahr. Es waren gute Spiele dabei, es waren weniger gute Spiele dabei. Aber auch da, Südafrika als Weltmeister, wir wissen, die können immer einen Gang hochschalten. Das ist tendenziell wahrscheinlich immer noch die beste Mannschaft der Welt, wenn diese Mannschaft ihr Bestes abruft. Aber auch da wird 100% ein Plan dahinter sein, wann soll der Peak her und so weiter und so fort. Müssen wir mal schauen. Also der Kader ist bombastisch gut besetzt. Ich kann mir vorstellen, dass sie eins dieser 3, sag ich mal, Topspiele, Irland, Frankreich, England, so mega hoch gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass sie eins mega hoch verlieren. Dass das einfach so weitergeht, so ein bisschen auf und ab. Und Richtung 2023 trotzdem einer der Top-Anwärter auf den Titel.
Und dann schauen wir natürlich alle trotzdem auf die Six Nations Teams, Simon, und natürlich da die Top 3, 4, England, Frankreich, Irland, Wales. Wie eng ist da alles zusammengerückt, auch gerade zwischen Nord und Süd, die letzten Jahre? Wie ist das Gefühl?
Ja, gefühlt hat der Norden ein bisschen die Nase vorn, gerade wirklich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren. Wenn man sich anschaut, wie sich Frankreich entwickelt hat, was Irland gerade eben erst unten in Neuseeland angestellt hat, wie sich die Clubmannschaften der beiden Länder auch entwickelt haben in den letzten Wochen, Monaten, wenn wir uns da die Ligen anschauen. Also Frankreich und Irland, gerade Maß aller Dinge für mich wirklich, wo ich wirklich gespannt bin, wie Irland es schaffen wird, da aufzuholen. Ich meine, sie haben jetzt dann, nächstes Jahr haben sie die Möglichkeit, also bei den Six Nations, bei den nächsten wieder mit Heimspiel gegen Frankreich. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ansonsten gegen jetzt die Südhemisphäre-Mannschaften sollte sowohl bei Frankreich als auch bei Irland jedes Spiel ein Sieg her, von meiner Erwartungshaltung her. Bei England, die sind nicht ganz so nah dran. England, Eddie Jones hat ja immer gesagt, er braucht so eine Mannschaft, so ein Chor mit im Durchschnitt so Mitte, Ende 30 Testcaps, so in den oberen 30ern soll der Durchschnitt sein. Und damit will er halt auch die meisten ungefähr in dem Feld haben, die schon erfahren sind, aber noch jung und stark und hungrig. Und bei ihm, vielleicht kommt er auf den Schnitt gerade, aber nicht so, wie er möchte. Er hat nämlich einige sehr erfahrene Spieler mit um die 100 Testcaps und bringt die ganze Zeit neue Spieler rein, weil er immer noch nach den fehlenden Puzzleteilen sucht. Und langsam geht ihm aber auch die
Er weiß aber Zeit schon, auf. Wann die WM ist, oder?
Er weiß es. Und der setzt halt immer wieder auf einen Manu Tuilagi, der verletzungsanfälligste Spieler mit der längsten Karriere aller Zeiten ist, gefühlt. Also jeder andere Spieler, der sich so viel verletzt hätte, der hätte irgendwann die Schuhe in den Nagel hängen müssen, weil niemand mehr einen Vertrag gegeben hätte. Aber Manu Tuilagi ist halt so besonders gut, dass den immer wieder Clubs übernehmen. Und gerade spielt er auch toll. Aber wie oft er sich unter Eddie Jones schon verletzt hat, auch in irgendwelchen Trainingslagern, setzen die meiner Meinung nach zu sehr auf den und schauen nicht auf andere wirklich talentierte Centers in der Premiership. Jemand wie Ollie Lawrence, der nur einmal eine Chance bekommen hat und seitdem nicht mehr, nur weil er ein schlechtes Spiel hatte. Da meiner Meinung nach ist Eddie Jones noch auf der Suche nach den Spielern und ich weiß nicht, ob er sie finden wird. Er will im Endeffekt ungefähr das, was Frankreich hat. Eine Mannschaft, die gemeinsam angereift ist zu einer Top-Mannschaft. Spieler, die ihre Debüts gegeben haben vor 3-4 Jahren und mittlerweile ganz oben dabei spielen, mitspielen, ihre 20-30 Testcaps unter ihnen geholt haben. Das, was Fabien Galthié geschafft in den letzten Jahren, hätte Eddie Jones gern geschafft. Das heißt, England für mich leider in einer Findungsphase, die länger andauert, als man sich erwünscht hätte. Aber auch da, ähnlich wie Jans vorhin bei Neuseeland gesagt hat, in 11 Monaten, wenn wir dann mal schauen, wie es läuft, wenn das da losgeht, dann sagen wir im Sommer schon, wenn der Kader von Eddie Jones endlich Formen annimmt, dann werden wir sehen, was es gebracht hat, ob es wirklich aufgeht. Aber meiner Meinung nach England gerade schwierig.
Aber so oft, wie er öffentlich angezählt wurde die letzten 3 Jahre, Jan, muss der Schuss nächsten Sommer aber auch sitzen, ne?
Ja, wenn das nichts wird bei der WM, dann war es das mit Eddie Jones. Oder ich kann mir vorstellen, also ich glaube fast bei ihm, dass ihn nur der Titel retten wird, weil irgendwie die letzten Jahre, wie Simon gesagt hat, er ist auf der Suche, aber er ist jetzt schon so lange auf der Suche und findet er nicht. Weil ich habe mir jetzt auch den Kader nochmal angeschaut heute Morgen und dachte mir so, ja, so wenn ich mir da die besten 15 rauspicke, sieht es schon echt ganz geil aus, aber so eine richtig gewachsene Mannschaft ist es eben nicht. Also
er nimmt nie die besten 15.
Wie bitte?
Er nimmt auch nie die besten 15.
Das dann noch dazu, ist dann immer die Frage, wer sind die besten 15 für ihn? Also Stand jetzt sehe ich auch England nicht viel reißen bei der Weltmeisterschaft, aber auch da, wie Simon gesagt hat, sind noch 11 Monate, lassen wir uns mal überraschen.
Dann die Frage, kann man die Ultimate Internationals irgendwo in Deutschland verfolgen, Jan?
Nicht, dass ich wüsste.
Das ist natürlich schade. Dann müssen wir auf die hinweisen, die vielleicht France Bleu empfangen können. Da laufen auf jeden Fall ein paar Spiele. Und der Rest muss dann irgendwie schauen, wie man da an Spiele kommt, unter Umständen über Papst in Deutschland. Jan und Simon?
Ja, Papst sollten gehen, wie immer. Also wir sitzen ja hier in München, da gibt es mehrere Pubs, die solche Spiele eigentlich immer zeigen und im Zweifel einfach mal anrufen, fragen und dann machen die meistens auch ihre Türen auf.
Pubs gehen, und aber auch wenn man jetzt einen VPN nutzt, in UK zeigt es ja Amazon Prime zum Beispiel die ganzen Nord Internationals. Das geht recht simpel, sich dann da einzuloggen, aber kostet
was. Ich weiß nicht, wie ganz legal das ist, aber ja.
Graut, ja, aber es wird mittlerweile bei so viel Sport, da so viel gemacht. Und es gibt auch, glaube ich, sowas wie Stan Sport, wo man sich, also es gibt im Internet einige Möglichkeiten, sich auf jeden Fall was, also einen Pass oder so zu kaufen. Aber jetzt in Deutschland irgendwie schauen, sodass ich es wüsste, nee.
Dann halt also über die Pubs. Dann danke ich euch beiden. Hier geht's nach einer kurzen Pause weiter mit Motorsport in der Big Show von Sportradio 360.
Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 584 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport und die Motorsportrunde, ja, hat nicht nur Tradition, sondern hat auch ihre traditionellen Teilnehmer hier. Zum einen Stefan De Vois, Heinrich, hallo De Vois.
Ja, salute.
Und Eddie Mielke auch am Start. Hallo Eddie.
So sieht's aus. Schönen guten Tag aus Bremen.
Wollte gerade sagen, wahrscheinlich wieder aus dem Wohnzimmer und nicht irgendwie irgendein Autobahnparkplatz. Ist doch entspannter. Nee.
Im Moment ist es noch ruhig. Ich fahre dann endlich mal 2 Wochen in Urlaub am Samstagabend nach Italien, wo ich mir dann Sonntagmittag in einer meiner Lieblingspizzerien beim legendären Paolino in Misano Adriatico, das ist dann mein erster Zwischenstopp, natürlich Valencia das MotoGP-Finale angucken werde.
Ist die Adresse auch beim Herrn Heinrich bekannt?
Den kenne ich nicht, die Pizzeria, aber der Eddie hat ihn schon mal erwähnt. Also da muss wirklich was Besonderes dran sein.
Ja, das ist der Laden, wo der Marco Simoncelli Replika, weil besagter Paolino war mal einer der ersten Sponsoren von Marco Simoncelli. Also da steht ein Replika-Motorrad drin, das ist eher ein Superbike, aber im Marco Simoncelli-Design. Und der Laden ist dadurch berühmt geworden, weil immer zum Zeitpunkt der letzten von Marco Simoncelli bezahlten Rechnung in Gedenken an den legendären, ja leider verstorbenen italienischen MotoGP-Fahrer, wird mitten im Lokal, teilweise in einem Lokal direkt neben der örtlichen Polizeiwache, mit offenem Flammrohr natürlich dieser Motor gestartet und dann wird da ordentlich Gas gegeben und dann denkt man an Marco Simoncelli. Ja, und als Deutscher, wenn man da ist, dann weiß man, was da los ist. Haben wir vor ein paar Jahren übrigens mit der DTM auch so eine Art City Run gemacht zu besagter Pizzeria. Ja, und da standen da dann 3 waschechte DTM-Autos direkt vorm Laden und auch da hatte die Polizei nichts gegen.
Na, die Italiener, man muss sie einfach lieben.
Jo. Gut, also was sich dann Eddie anschauen wird, ist natürlich das MotoGP-Finale in Valencia, wo die Rollen klar verteilt sind, De Vois.
Ja, ist ganz klare Angelegenheit, aber trotzdem nach wie vor, auch wenn Ducati wirklich eine fantastische Saison 2022 hat, und das hängt nicht nur mit den 8 Motorrädern zusammen, dass sie eben die größte Anzahl von Bikes stellen, sondern das hängt tatsächlich zusammen, dass Pecco Bagnaia sich dermaßen gesteigert hat und die Fehler aus dem Vorjahr wirklich sukzessive abgestellt hat. Der ist in einer Bombenform, das Motorrad ist wunderbar und man muss sagen, Gigi Dall'Igna hat da in den letzten Jahren offenbar sehr viel hinter den Kulissen verändert. Ohne den wäre das eh nicht gegangen. Das hat jetzt auch Daniele Petrucci in einem schönen Interview nochmal mit der Gazzetta dello Sport in Italien nochmal deutlich gemacht. Also ohne Gigi wäre das nie gegangen, dieser Turnaround bei Ducati. Seit Casey Stoner 2007 fahren sie ja an Fahrer-WM-Titel hinterher. Und auch wenn Pecco Bagnaia natürlich die Riesenchance hat und das wäre dann auch ein absolut verdienter Champion, muss man immer noch mal sagen, was Fabio Quartararo mit der unterlegenen Ducati, wir sollten nicht vergessen, der fährt mit dem Vorjahresmotor, weil der Motor für dieses Jahr den Yamaha entwickelt hat, konnte nicht homologiert werden, denn der war einfach zu unzuverlässig. Also er fährt mit dem Bike quasi im Motorrad aus dem letzten Jahr und dafür hat er Unglaubliches vor allem in der ersten Saisonhälfte geschafft. Ich glaube, der wird mit dem Vizetitel gut leben können, aber es ist noch nicht alles vorbei. Und Eddie, wir haben auch bei in der Motorrad-WM, in der MotoGP, schon kuriose und sehr überraschende Finales immer wieder gehabt in den letzten Jahren.
Ja, ich erinnere nur zum Beispiel an den WM-Titel von Nicky Hayden damals im Zweikampf gegen Valentino Rossi. Da hat sich das auch erst auf dem letzten Drücker entschieden. Und es kann immer was passieren in der MotoGP. Wie schnell das gehen kann, haben wir oft genug gesehen. Zum Beispiel auch in der Moto2, wo ja die Titelentscheidung war. Da fährt Ai Ogura sicher auf Platz 2, greift trotzdem Tony Arbolino an in Malaysia, ja, und fällt auf die Nase. Und zack, steht es dann jetzt 251,5 Punkte. Es gab mal halbe Punkte in dieser Saison auf dem Konto von Augusto Fernandes und 242 Zähler auf Ai Ogura. Also es geht nicht nur um den Titel in der MotoGP. Da ist ja die Ausgangslage klar. Pecco Bagnaia, wenn er da 13. wird, dann ist er safe durch. Aber man muss erstmal sitzen bleiben, ne? Und man muss erstmal ins Ziel kommen und er braucht noch Punkte, wenn auch wenige, aber da darf nichts passieren. Und wie schnell das geht, hat uns ja auch Pecco Bagnaia himself in Malaysia gezeigt. Mit 2 Stürzen nur am Samstag und bei so einem Sturz kann ja auch immer mal was passieren. Siehe die Fingerverletzung von Fabio Quartararo. Also durch sind sie erst, wenn die schwarz-weiß karierte Flagge geschwenkt wird und wenn sie dann wirklich im Ziel sind.
Die Grundvoraussetzung ist ja auch, dass Quartararo gewinnt. Alles andere geht, glaube ich, mathematisch nicht auf. Ist denn das wieder eine Strecke, wo man jetzt nicht auf die Wunder von Quartararo hoffen muss auf Seiten von Yamaha?
Ja gut, also Valencia ist eine kürzere und winkligere und engere Strecke als die zuletzt befahrenen Strecken. Da kommt's, und das ist das, was ich eigentlich sagen will, nicht so auf Topspeed an. Da kommt's nicht so auf die Beschleunigung an. Da könnte die Fahrbarkeit der Yamaha, und ich denke mal, dass Fabio Quartararo das ab morgen früh vom ersten Training an versuchen wird zu demonstrieren, da könnte ihm die Fahrbarkeit der Yamaha, und die hat er ja im Griff, das hat er oft genug mit seinen Wahnsinnsleistungen, zuletzt ja auch in Malaysia, von einem schlechten Startplatz, trotz seiner Stürze, auch im Training, dann trotzdem noch aufs Podest zu fahren. Das schafft mit der Yamaha im Moment nur einer und das ist Fabio Fantastic. Also das Valencia-Strecken-Layout könnte ihm entgegenkommen.
Okay. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, Nicolas, dass Valencia natürlich nach den beiden jetzt Übersee-Triple-Header wirklich ein wunderbares Finale ist. Nicht nur, weil es Europa ist und Spanien, sondern weil wir auch da eine große Motorsportbegeisterung haben. Wir waren ja auch mit der DTM mal in Valencia auf dem Kurs und wir müssen sagen, dass im Grunde eigentlich das eine Motorradrennstrecke ist. Es gibt Rennstrecken, die gehen für Bikes und Autos, aber eigentlich ist der Circuit Ricardo Tormo, wie der Name ja auch schon sagt, nach dem ehemaligen 125er Champion aus Spanien, das ist eigentlich eine Motorradrennstrecke und nur da sind dann auch die Tribünen richtig voll und ich gehe davon aus, da wird richtig was los sein.
Ja, da wird richtig was los sein. Ich habe auch lange überlegt, aber wir haben länger keinen Urlaub zusammen machen können, also ich rede von meiner Frau und mir. Und ja, ich war auch eingeladen, nach Valencia zu kommen und habe ich ja schon ein paar Mal erlebt. Aber in dem Fall geht dann Urlaub mal vor, weil es geht ja sehr, sehr schnell für uns weiter. Bin dann irgendwann Mitte Dezember mal wieder in Valencia zu den letzten Formel-E-Testfahrten. Und da fangen wir ja dann mit der Saison schon im Januar an. Deswegen ist Urlaub nach dieser langen Saison mal dringend angesagt. Und glaubt's mir, bei einer sehr guten Pizza oder einer sehr guten Pasta in Italien sich dieses Saisonfinale anzugucken, auch nicht so schlecht. Pecco Bagnaia kommt ja da auch aus der Gegend. Er wäre im Übrigen auch der erste italienische MotoGP-Weltmeister. Also betrifft nicht nur Ducati dieses Thema, endlich mal wieder den Titel holen, sondern er wäre der erste italienische MotoGP-Weltmeister seit Valentino Rossi. Also ist Italien als Alternative gar nicht so schlecht.
Dann sind wir mal gespannt, was du dort erleben wirst und wir freuen uns schon dann irgendwann auf die Berichte. Saisonfinale, Eddie, heißt aber auch nicht nur von der Saison Abschied nehmen, sondern natürlich auch, es sind schon viele Entscheidungen für die kommende Saison gefallen und dementsprechend heißt es auch Abschied nehmen hier und da, angefangen mit Suzuki, Eddie.
Ja, Suzuki ist natürlich ein leidiges Thema, das haben wir hier ja schon ein paar Mal besprochen. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Die Fahrer verstehen es auch nicht. Zum Glück reden wir über Alex Rins und Lauren Mir. Die sind beide gut untergekommen. Die werden beide im nächsten Jahr dann halt helfen, Honda aus der Krise rauszukommen. Der eine bei LCR, der andere im offiziellen Werksteam als Teamkollege. von Marc Marquez. Ja, da heißt es Abschied nehmen von Suzuki. Ich bin mal gespannt, ob das der letzte Ausstieg eines großen Werkes sein wird. Sind wir mal gespannt, wie das da weitergeht. Aber das ist natürlich bitter. Insbesondere ist Valencia ja sowieso immer dann so ein Kapitel, wo man Abschied nehmen muss. Und für uns Deutsche ist es natürlich besonders bitter, dass wir von Marcel Schrötter uns verabschieden müssen, der in die Supersport 600 WM absteigen wird. Also ich sage bewusst absteigen, weil es ist natürlich immer ein Abstieg. Das ist die zweite Liga, gerade noch auch deshalb, weil es mit einem Superbike nicht geklappt hat, sondern eben nur eine super Sportmaschine ist aus dem Hause MV Agusta. Da drücke ich Marcel Schrötter die Daumen und vor allen Dingen drücke ich ihm die Daumen, dass der Aufwärtstrend, den er mit Platz 6 in Malaysia gezeigt hat, vielleicht in Valencia mit ein bisschen Glück nochmal zu einem Abschlusspodest führen kann. Also dafür drücke ich ihm wirklich alle Daumen. Marcel Schrötter wird natürlich dann vermisst werden, wird aber im nächsten Jahr zum Glück bei der neuen Kooperation zwischen Husqvarna und dem Liqui-Moly Intec GP Team. Zum Glück haben wir dann wenigstens noch einen deutschen Starter, nachdem er da den Nachwuchsklassen Moto2 Titel in Spanien, die Moto2 Europameisterschaft gewonnen hat in beeindruckender Manier. Drücken wir dann Lukas Tulovic im nächsten Jahr die Daumen und gut, dass das noch geklappt hat, dass wir nächstes Jahr wenigstens einen deutschen Permanentstarter in den drei WM-Klassen haben.
Da ist vielleicht auch noch anzuschließen, tatsächlich Schrötter nach 10 Jahren jetzt also aus der Moto2 raus. Und wir haben ja immer wieder auch über die Umstände gesprochen hier beim Sportradio. Aber klar ist auch, und das wird Eddie unterstreichen, diese Bilanz mit 3 Pole Position und 5-mal auf dem Podium zum Sieg hat leider nie gereicht. Es ist natürlich ein bisschen wenig. Und das ist im Grunde keine Begründung, warum man dann weitermachen sollte. Kommt jetzt nach Valencia als WM-Elfter, hat in diesem Jahr 1-2 wirklich super Rennen gezeigt, unter anderem natürlich auf dem Sachsenring, aber klar ist auch, dass die Truppe aus Memmingen für die jetzt ein Neustart ist und mit Neustart bedeutet neue Kooperation, neue technische Partner. Dazu kommt ja dann auch noch Peter Oettel in der Moto3, haben sie da auch noch einen echt guten, kniffligen Techniker, der dann für die Moto3-Truppe unter der Ägide der Truppe aus Memmingen zuständig ist. Das wird eine super Sache sein. Da kannst du quasi die eigenen Talente dann über die Moto3 dir selbst in die Moto2 zuschaufeln. Aber klar ist, nach 10 Jahren so eine Bilanz, das ist einfach für Moto2, für die zweithöchste Klasse, wie Eddie gerade rechts gesagt hat, eigentlich nicht gut genug.
Nein, das ist deutlich zu wenig. Da hätte mehr kommen müssen. Und von daher hoffen wir mal, dass dieses Konzept, was man da ja jetzt mit Peter Oettel zusammen an den Tag legt, da hat man mit Ayumu Sasaki ja auch einen Grand Prix-Sieger, Moto3-Team, da hat also wirklich eine absolute Granate und kann dann nächstes Jahr, und das wird das Ziel sein, mit der dann Husqvarna getauften und lackierten KTM, sind ja baugleiche Motorräder, eben halt nur eine andere Marketingstruktur. Da hat man einen starken Partner gefunden in Mattighofen und das wird sicherlich Früchte tragen. Und ich möchte auch noch den Finger auf ein anderes Ereignis in Valencia am Wochenende legen, denn die Mini-GP-Serie wird dort zu Ende gefahren mit ja durchaus vorhandenen deutschen Talenten. Finn Krattochwil, von Dirk Heidolf betreut aus Mühlhausen, der ist gerade mal 12, sehr gut in der Schule und fährt damit und vielleicht schafft er das, diesen Mini-GP-Titel nach Deutschland zu holen. Also wie gesagt, er wird vom Ex-250er-Fahrer Dirk Heidolf betreut, der ja auch schon ein eigenes Team geleitet hat in der MotoGP-Szene. Und da bin ich mal ganz gespannt. Dieses junge Talent wird da in der Mini-GP auf jeden Fall fahren und ja mit ein bisschen Glück den Titel holen. Ja, und da müssen wir da einfach mal die Daumen drücken, dass diese neu geschaffenen Strukturen, zum Beispiel so auch, wie es jetzt das Liqui-Moly Intec GP Team in Bravour vormacht, mit eben der Kooperation mit Peter Oettel, dass man also in der Moto3 anfangen kann, wenn man denn dann das Talent hat und sich durchsetzt, entweder im Northern European Talent Cup oder im Red Bull Rookies Cup. Der Weg geht halt wirklich nur über die Nachwuchsarbeit und da ist Dirk Heidolf in der Mini-GP mit Finn Krattochwil sehr erfolgreich und akribisch tätig. Und auch das wird jetzt am kommenden Wochenende in Valencia entschieden.
Ja, rein jetzt als, also wer fährt da in dieser Mini-GP und auf was für Maschinen sind die unterwegs? Ich habe irgendwie mitbekommen, der französische Motorradsport trauert irgendwie schon seit Wochen um irgendeinen Achtjährigen, der bei einem Rennen umgekommen ist. Typischer Pulkunfall, einer stürzt, die anderen können nicht mehr ausweichen. Was ist diese Mini-GP?
Also die Mini-GP ist eine Initiative der Dorner. Die haben da anschließend an die ADAC Mini-Bike-Serie zum Beispiel Motorräder gebaut, die alle identisch sind für die jeweiligen. Die fahren dann meistens auf Kartbahnen, die an den Rennstrecken angeschlossen sind. Die sind wesentlich langsamer, aber man fährt damit Slicks, man fährt Schräglage. Also Motorräder sind alle gleich und die da in Valencia jetzt um den Titel fahren, das sind die, die sich in den jeweiligen internationalen Landesverbänden durchgesetzt haben. Jetzt gab es aber aus Deutschland keine Initiative vom ADAC bisher. Das wird sich nächstes Jahr ändern. Da wird man sich auch in der, wie gesagt, von der ganz großen Dorna, die sich ja dann auch um die WM kümmert, da wird man sich auch integrieren. Deswegen ist besagter Finn Kratochwil zum Beispiel Meister in Österreich geworden. Und auch in Holland ist er um den Titel mitgefahren, weil es eben halt keine deutsche Mini-GP-Meisterschaft gab. Die wird es dann aber nächstes Jahr geben. Und ich glaube, dass sowas dann wirklich der richtige Weg ist, um den Nachwuchs nicht nur gut, sondern auch sicher auszubilden. Denn da achtet die Dorna schon drauf. Und das haben wir in der Vergangenheit gesehen mit den vielen spanischen Fahrern, die es in die WM geschafft haben. Besagter Finn Kratochwil fährt seit jüngsten Kindesbeinen an Pocketbike und solche Sachen. Ist dann über die Minibike-Serie, wo er Meister geworden ist, eben hier in der Mini-GP gelandet. Ja, und da schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Naja, und ohne Breite hast du natürlich auch nicht die Spitze und das ist auch ganz klar, tut sich einiges. Das ist auch gut so, denn das war quasi die Motorrad-WM als offene, international ausgetragene spanische oder italienische Meisterschaft haben. Das haben wir jetzt viele Jahre schon gehabt. Da muss also was passieren in vielen anderen Ländern.
Gut, also so viel zur MotoGP. Achso, die Frage zu Schrotter, die Tür ist dann endgültig zu, du wolltest?
Ja, also der wird jetzt mit MV Agusta, der Kultmarke aus Italien, Supersport fahren. Das ist, glaube ich, auch, hat er ein sehr konkurrenzfähiges Motorrad. Die Pira Group hat ja auch im Übrigen gerade MV Agusta, glaube ich, erworben, wenn ich das letzten Tage richtig mitbekommen habe. Also da wird schon eine Unterstützung da sein, aber der Weg zurück in die Motorrad-WM sehe ich für Marcel eigentlich nicht mehr.
Gut, okay. Dann also so viel zur MotoGP. Ich suche gerade noch die Termine raus. Also die MotoGP in Valencia am Wochenende, das Rennen am Sonntag um 14 Uhr und dementsprechend freie Trainings und Qualifying dann wahrscheinlich am Freitag und Samstag. Wetterbericht sieht bisher ganz gut aus. Das wollten wir ja auch nicht, ein Regenrennen beim Finale. Also
wie auf Malta. Wetter wie auf Malta.
Wetter wie auf Malta, genau, wollte gerade sagen. Du willst die Malteser nicht erleben, wenn sie auf nassen Straßen fahren. Das, das können die hier nicht. Aber die fahren ja auch, alle auf Slicks, ne? Das ist auch Teil der Geschichte. Gut. Apropos maltesischer Fahrstil, vielleicht ist das der Übergang zu Ross Chastain. Ich habe das Manöver, hat inzwischen jeder gesehen, was er da gefahren hat in der Nesca. Eddie, also für mich, als ich das erste Mal die Wiederholung von dem Ding gesehen habe, dachte ich so, das ist irgendwie so ein schlechter Filmtrick, so wie, weißt du, früher Herbie-Film oder selbst Knight Rider, ja. Aber nein, das Bild ist echt, der schleift da an der Wand entlang und mogelt sich, also drückt voll aufs Gas und denkt sich, die Wand wird schon machen, die Mauer, und die Mauer macht's.
Das Geile ist ja die Erklärung, die er dann selber abgeliefert hat, wo diese Idee herkam.
Vom GameCube, ja.
Weil er an der Konsole als Jugendlicher häufiger mal festgestellt hat, okay, ich fahre jetzt mal in die Mauer, da kann mir nichts passieren, abfliegen kann ich nicht, die Mauer ist stabil genug, da kann ich dann aber mit Vollgas außenrum noch ein paar Leute überholen. Er ist ja sogar eine schnellere Rennrunde dann noch gefahren, als der auf der normalen Linie schnellste unterwegs war. Also er hat sich an seine Jugend dran erinnert, wusste, er muss noch ein paar Positionen gut machen, um eine Runde weiterzukommen. Ja, und hat dieses Manöver in der Tat dann umgesetzt. Und wie das Ding auf den sozialen Medien, in den sozialen Medien viral gegangen ist, sensationell. Ja, und ich finde, da wird natürlich jetzt drüber diskutiert, ob in Zukunft solche Manöver weiter erlaubt sein werden. Ich finde aber allein für den Mut, für die Idee muss er schon mal belohnt werden. Und diesen Weltruhm, den hat er sich wirklich eingefahren mit einer Harakiri-Idee, die aber, und das ist dann am Ende dann auch zielführend, geklappt hat. Hätte keiner gedacht, aber funktioniert.
Er hat sich nämlich fürs Nesca-Finale qualifiziert. Ja, The Voice, das Ding ist halt, also solange es einer macht, ist gut. Wenn jetzt vier zeitgleich auf die Idee kommen, geht es vielleicht nicht mehr so gut aus. Also ich weiß, freuen wir uns jetzt, dass es mal einer probiert hat, und wie gehen wir damit um?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, das ist auch NASCAR Sport as its best. Da wird ja auch nicht von der Rennleitung bei einer kleinen Berührung gleich aufgeschrien und es gibt gleich Strafen, sondern das ist alles noch ein bisschen hemdsärmeliger. Das ist auch der Grund, warum diese extreme Popularität in den ganzen USA hat. Gerade eben auch auf die Short Tracks, diese kurzen Rennstrecken, die kleinen Ovale in diesem Fall, also Martinsville, legendärer Kurs in Virginia mit 850 Metern. Da kannst du durchaus sowas probieren. Und sie probieren ja immer wieder die wildesten Sachen. Das ist ein Geben und Nehmen. Auch zwischen NASCAR, dem Veranstalter, und den einzelnen Fahrern. In einigen Rennen war es in diesem Jahr so ein bisschen, wie wir es teilweise bei der DTM hatten. Wurde es dann etwas zu wild und wurde zu viel gecrashed, dann musste man mal eingreifen und die Übeltäter in den Red Trailer holen im Fahrerlager, das ist der NASCAR-LKW, und wenn du dahin gerufen wirst, weißt du, oh, jetzt wird's dann doch problematisch. Da habe ich wohl ein bisschen übertrieben. In diesem Fall Ross Chastain überhaupt nicht übertrieben. Dieser Videospiel-Move, dieser Wall-Ride ist einfach fantastisch. Und ich würde ihn auch nicht verbieten, ehrlich gesagt. Denn dass der überall gut geht, ist überhaupt nicht gesagt. In diesem Fall ging er gut. Es wird aber Rennstrecken geben, wo du ein paar Kanten in der Mauer hast. Und wenn du da dann mit Vollgas im fünften Gang in diese Kante fährst, wirst du das Auto dermaßen zerlegen. Also das ging in diesem Fall gut, war spektakulär. Und Eddie hat ja gesagt, es ging tatsächlich um die Welt. In allen Fernsehstationen wurde darüber berichtet, in allen Zeitungen, in den sozialen Netzwerken ging es heiß her. Und jetzt ist er mit dabei. Neben Joey Logano, dem Penske-Fahrer, neben Chase Elliott und Christopher Bell, dem Sieger von Martinsville. Das also am Sonntag, 6. November, das große NASCAR-Finale in Phoenix. Und da geht es darum, unter diesen vier Fahrern jetzt tatsächlich, wer wird Meister? Und die Regeln sind da ganz einfach. Der Bestplatzierte dieser vier Kandidaten in Phoenix ist der neue Cup-Champion. Und selbst wenn er 32. wird, wenn die anderen noch hinter ihm ins Ziel kommen, noch schlechter sind, ist er dann mit Platz 32 Champion. Letzten Jahre haben aber gezeigt, dass die Titelkandidaten immer vorne mitmischen. Und das wird in diesem Jahr in Phoenix auch nicht viel anders sein.
Wie überraschend ist das Ganze? Ich meine, der Junge hat dieses Jahr seine ersten zwei Siege geholt.
Es ist nicht überraschend, weil er war sehr konstant. Du musst dich ja zunächst mal dann tatsächlich in der Regular Season überhaupt für die Playoffs qualifizieren. Und dann geht's ja auch im dreiklagigen System von 16 auf 12. Da fallen die ersten vier raus. Dann von 12 auf 8. Wieder fallen vier raus. Und jetzt eben die Reduzierung auf nur noch vier. Er hat's einfach geschafft, weil er clever genug war und das gemacht hat. Und man muss auch zugeben, dass da ein direkter Gegner, der nämlich der Leidtragende war, Denny Hamlin, auch einer der ganz, ganz großen Stars der NASCAR, hat gesagt, ich ziehe einfach die Mütze. Fantastisch, dass er das gemacht hat. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Und hat also sofort sehr sportlich fair gratuliert und hat gesagt, super gemacht, well done.
Das muss man sich mal vorstellen, da kommt einer auf so eine Wahnsinnsidee, was noch nie einer vorher ausprobiert hat. Und natürlich geht das viral und mal gucken, was da noch mal rauskommt, mal gucken, was er sich noch so alles einfallen lässt. Jedenfalls hat es für einen richtig fetten Popularitätsschub für die NASCAR-Serie weltweit gesorgt.
Ja, und das ist halt was, was dir kein Marketingmensch oder kein PR-Mensch der Welt planen kann. Das ist halt, wenn es so spontan passiert, ist immer noch am allerbesten. Gut, dann danke, Eddie. Viel Spaß in Italien. Und du weißt, ich kann dich leider nicht nach Italien lassen. Wir müssen hier noch eine Runde Formel 1 drehen.
Müssen wir noch machen, aber ich wünsche Eddie einen schönen Urlaub mit Frau da unten. Lasst euch die Pizza schmecken und genießt Italien.
So machen wir's. Alles klar. Danke.
Dann vielen Dank. Kurze Pause. Big Show 584 bei Sportradio 360.
Lückenkämper und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 584 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen bei der Formel 1. The Voice ist dabei geblieben und wir haben Stefan Ehlen rausgezogen aus dem Kart seines Kindes, weil er gerade versucht hat, irgendwelche Mauern in Landau abzuschleifen. Hallo Stefan.
So ähnlich, genau. Servus.
Auch du darfst dich natürlich nochmal äußern zu Herrn Chastain.
Ja, ich bin irgendwie hin und her gerissen zwischen völlig faszinierend, was da passiert ist, und sehr schräg, ne? So ist es natürlich auch nicht gedacht, dass man die Streckenbegrenzung nutzt, aber wir haben es bei der NASCAR auch schon früher gesehen. Ich erinnere mich da an dieses Roval-Rennen. Ich glaube, es war das erste in Charlotte im Infield-Kurs. Da ist, glaube ich, Kyle Larson damals auch am Ende in der Zielkurve einfach stumpf geradeaus in die Mauer gefahren, um so die Kurve noch zu kriegen, weil seine Lenkung ging gar nicht mehr. Der konnte gar nicht mehr nach links lenken, hatte gar keine andere Wahl. Also, aber das in dieser Form von Ross Chastain nochmal zu sehen, das war schon sehr beeindruckend und irgendwie ulkig und unterm Strich eigentlich fast schon surreal, ne? Also jeder hat das schon mal am Computerspiel ausprobiert, definitiv. Aber dass das jemand in echt mal so macht, also schon sehr schräg, glaube ich, eine definitiv kuriose Szene.
Ist das was, was dem europäischen Motorsport fehlt, The Voice? Dadurch, dass wir ja hier immer entweder Auslaufzonen, Kiesbetten, sonst was haben und der keine direkten Streckenbegrenzungen meistens?
Ich glaube, dass das, wir haben es ja gerade schon gesagt im ersten Teil der Sendung, das kann sich tatsächlich keiner vorher ausdenken, kein Marketing-Fuzzi. Das ist ein irrer Popularitätsschub, aber in Europa würde sowas wirklich nicht gehen. Wir haben da eine etwas andere Kultur, das weiß der Stefan auch. Uns gefällt ja NASCAR deswegen, weil es relativ ungestüm und noch wild ist und man auf das Ganze nicht überreguliert, also nicht zu viele Regeln hat, sondern damit Hemdsärmeligkeit die Dinge oft laufen lässt. Das kann natürlich aber auch böse nach hinten losgehen, wie es in diesem Jahr bei einigen Rennen, NASCAR-Rennen eben auch passiert ist, wo dann tatsächlich irgendwann mal gestoppt werden musste und die Rennleitung eingreifen musste, mit Revanche-Fouls und ähnlichem. In diesem Fall ist es ja wirklich gut gegangen und fantastisch, dass er es geschafft hat. Ich meine, wenn da tatsächlich der direkte Gegner Denny Hamlin sagt, fantastisch gemacht, brillantes Manöver, well done, dann ist es ja, zeigt es ja schon alles. Aber klar ist, in Europa ist sowas nicht vorstellbar, zumal wir ja auch bis auf einige wenige Rennstrecken, zum Beispiel Eurospeedway, überhaupt keine Ovale haben und schon gar keine Shorttracks.
Stimmt. Und ich meine, war es nicht, ist ja eine DTM, wo irgendwann gesagt wurde, so Freunde, nach irgendeinem Rennen war es der Norrisring, wo alle zusammengerauft wurden, so von wegen Freunde, so geht's nicht weiter?
Ja. Genauso war es am Sonntagmorgen am Norrisring nach dem Samstag Demolition Derby. War es des Guten so viel. Und wir hatten ja hier am Samstag in Hockenheim beim DTM-Finale auch wieder so ein Crash Derby mit Millionen Schäden, wo da tatsächlich dann auch die Teams untereinander sich unterhalten haben, gesagt haben, Freunde, sowas können wir uns auf Dauer in jedweder Hinsicht einfach nicht mehr leisten. Das ist dann auch fürs Image katastrophal. Das will auch keiner sehen. Und auch da müssen wir sagen, waren diverse Schutzengel unterwegs und haben dafür gesorgt, dass bis auf eine Rückgratverletzung bei David Schumacher Gott sei Dank nichts passiert ist. Wenn man die Bilder gesehen hat, hat man ja gedacht, eine Bombe eingeschlagen.
Gut, also so viel zum wilden Treiben auf diversen Strecken. Wir kommen zurück zur Formel 1. Da gab es am Wochenende den Grand Prix in Mexiko. Aber natürlich gab es auch, Stefan, die Strafen für die Budgetüberschreitung. Wie lauten sie und können wir und kann die Formel 1 und die Konkurrenten damit leben?
Also zunächst einmal, da gab es ja unterschiedliche Strafen. Aston Martin hat ja auch einen kleinen Verstoß gehabt. Da gab es, glaube ich, eine Strafe in Höhe von roundabout 450.000 Euro oder 450.000 US-Dollar. Ist ja der gleiche Kurs derzeit, ziemlich genau. Und die etwas größeren Verstöße, die waren auf Seiten von Red Bull. Da gab es eine Strafzahlung in Höhe von 7 Millionen. Und es gibt aber bei Red Bull auch noch eine sportliche Strafe und die ist bei Abzug für die Entwicklungszeit der Aerodynamik, sprich, man hat ja in der Formel 1 inzwischen eine reglementierte Zeit, wo man Entwicklung betreiben kann im Windkanal oder zum Beispiel mittels virtueller Hilfsmittel, zum Beispiel CAD, also CFD, solche Simulationstools, die man am Computer hat. Und da ist eben die Nutzungsdauer beschränkt und Red Bull kriegt da jetzt nochmal einen Abzug. Und da darf man nicht vergessen, bei der ganzen Geschichte in der Formel 1 gibt es so eine Art Staffelsystem, dass der Beste in der Konstrukteurswertung ohnehin weniger Entwicklungszeit hat als zum Beispiel der Zweite, der Dritte, der Vierte. Am meisten Entwicklungszeit kriegt der Letztplatzierte. Also das ist quasi so ein Handicap-System, um zu versuchen, dass diejenigen, die vorne sind, nicht noch weiter nach vorne kommen und diejenigen, die weiter hinten sind, ein bisschen näher rankommen. So, jetzt hat also Red Bull dieses zusätzliche Handicap, dass sie die WM gewonnen haben und dann noch durch die Strafe nochmal weniger Zeit kriegen. Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten und das tun die Teams dann auch schon herzlich und sagen, nee, die Strafe ist viel zu weich, das bringt quasi gar nichts. Man hätte dann nicht nur 10% abziehen sollen, sondern 20 oder 30 oder sonst noch was, damit die es überhaupt irgendwie spüren. Und Red Bull am anderen Ende des Spektrums sagt natürlich, es ist viel zu hart.
Und das eine Problem, halbe Sekunde kostet das.
Ja, also das wird man könnte ja argumentieren, dass genau. Man könnte ja argumentieren, dass die letzten nicht wirklich trotz des Vorteils aufgeholt haben auf Red Bull. Also Red Bull ist ja trotzdem wegmarschiert.
Das ist richtig. Und also es gibt im Prinzip keine belastbaren Zahlen dazu. Ja, jeder sagt irgendwie, naja, 10% weniger bedeuten eine halbe Sekunde pro Runde oder sowas. Aber ich glaube, das ist alles Kaffeesatzleserei. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es jetzt wieder Diskussion gibt. Jetzt sind die Strafen da. Ja, jetzt müsste im Prinzip alles klar sein. Jetzt müsste ein Deckel drauf kommen. Aber denkste, und das große Problem ist halt, dass die Strafen jetzt mehr oder weniger so erfunden wurden. Die gab es halt vorher nicht. Es gab vorher keinen Präzedenzfall, logischerweise. Aber man hatte halt vorher auch nur sich vorbehalten, ja, es könnte dies geben, das ist die Möglichkeit und so. Aber man hat im Reglement nicht konkret festgehalten, wenn du um so und so viele Euros übertrittst bei der Budgetobergrenze, dann passiert dies und das. Das hat man einfach versäumt. Und dementsprechend wird jetzt natürlich wieder rauf und runter diskutiert, ja, ist es jetzt okay, ist es nicht okay? Vielleicht fallen die Strafen beim nächsten Mal auch wieder ganz anders aus. Das heißt eigentlich dadurch, dass die Formel 1 oder der Automobilweltverband im Vorhinein so inkonsequent waren und da nichts konkret festgemacht haben, haben sie im Prinzip wieder eine Büchse der Pandora geöffnet. Und das heißt, dieses Thema 2021 wird sicherlich noch lange nicht final erledigt sein.
Fantastisch. Wobei natürlich zu erwarten war, dass natürlich keiner damit zufrieden am Ende ist. Man hat ja schon lange spekuliert, welche Art von Strafen könnte es geben, könnte sogar Max Verstappen und Red Bull den WM-Titel 2021 verlieren. Aber du hast es wunderbar und knapp zusammengefasst. Die FIA hat ja immer wieder das Problem, dass wenn sie neue Regeln einführen, immer und zwar ganz bewusst einen Graubereich lassen. In diesem Fall muss man sagen, ich habe da tatsächlich den Eindruck, vor allem die Geldstrafe, das ist ein kleiner Klaps auf die Finger, wenn man die Gesamtbudgets ansieht. Wenn man weiß, wie gut auch Adrian Newey als Aerodynamiker ist, dann glaube ich, diese 10% sind ein Einschnitt, aber nicht so, dass sie am Ende hinterherfahren werden im nächsten Jahr. Ist klar, dass die Konkurrenz sich aufregt, aber ähnlich wie Stefan gesagt hat, es ist ein selbstgelegtes Ei des Weltverbandes. Das hätte man wirklich anders handhaben müssen. Und wir haben es jetzt ein paar Mal erlebt, dass tatsächlich der Weltverband in einigen Dingen sehr unglücklich agiert. Eigentlich heißt ja, jede Art von PR ist gute PR und auch die Formel 1 wird sich über diese PR und diese Schlagzeilen und diese Diskussionen könnte sie sich eigentlich freuen, aber ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen drüber. Was ist denn deine Meinung, Stefan? Ich glaube, das ist inzwischen nicht mehr gut für die Formel 1. Ich glaube, es ist negativ.
Glaube ich auch, weil man stolpert im Prinzip von einer Katastrophe in die nächste. Also dieses Finale Abu Dhabi 2021 war ja schlimm genug. Dann hat man es immer noch wieder aufgerollt, weil man dann eine Untersuchung gemacht hat. Dann hat man die Rennleiter rausgeworfen oder den Rennleiter rausgeworfen und dann zwei neue geholt. Damit genau das gleiche Thema, wieder nicht zu Ende gedacht. Mit zwei Rennleitern kann man einfach keine Konstanz schaffen. Das haben wir ja von Anfang an gesagt hier. Jetzt hat es auch die FIA verstanden. Und das sind alles so Sachen. Dann zieht sich noch mal eine Ecke weiter. Dann wird jetzt mit der Budgetobergrenze, warum man diese Ergebnisse im September eines Folgejahres verhandeln muss, ist die nächste Frage. Da ist die Saison dann schon wieder 10 Monate zu Ende. Und dann kommt dieses Thema nochmal wieder auf den Tisch. Und jetzt sind die Strafen ausgesprochen, aber es ist trotzdem immer noch so viel Ärger und Unmut im Umlauf im Prinzip, dass dieses Thema einfach nicht zur Ruhe kommt. Und so schön das ist, dass man sich nicht einfach nur geeinigt hat, wie damals mit Ferrari und den Motoren, so blöd steht man jetzt halt da, weil es keine Nägel mit Köpfen sind. Und das ist halt das, was wir, glaube ich, dem Weltverband immer mal wieder angreifen, dass halt solche Sachen nicht final beerdigt werden, sondern dass man da offensichtlich immer ein bisschen drauf hinwurschtelt noch, und dann halt so zu keiner richtigen Lösung kommt, die für alle verträglich ist. Also es wäre, glaube ich, allen zu wünschen, auch Max Verstappen und Red Bull und Mercedes und wem auch immer, dass dieses Thema 2021 endlich mal dann wirklich zu Ende ist. Ja. Und diese ganzen Störgeräusche, die da immer wieder kommen, ja, das hilft halt leider nicht dabei. Und wenn die FIA dann das nicht schafft, die Spielregeln im Vorhinein so festzulegen, dass man einfach hinterher nur noch sagen muss, okay, das ist jetzt dieser Fall, der eingetreten ist, damit folgt automatisch die und jede Konsequenz, dann wird es halt Diskussionen geben und das endlos.
Aber denke ich jetzt zu unlogisch, wenn ich denke, dass wenn sie für eine gewisse Saison zu viel Budget genutzt hat, das wirkt sich ja, du kannst mir erzählen, was du willst, das wirkt sich ja, Stefan, dann auch auf die Leistung auf dem Rennkurs aus, dass es dann dafür keine Bestrafung gibt. Also es ist nicht so ein bisschen, wie beim Dopa sagen würde, du und dann gesperrt, aber hier, die Tour de France hat trotzdem gewonnen.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also du kannst ja den Vorteil, den Red Bull in welcher Form auch immer genossen hat, nicht wieder einfach wegnehmen. Geht er nicht.
Also, nee, ja. Also langfristig nicht, dieses, aber für das Jahr dann genau. Auch nicht. Genau, ja.
Und für das Jahr dann jetzt ja auch nicht. Also es kann ja sein, sie haben ja auch 2022 womöglich davon profitiert in irgendeiner Form. Ja. Deswegen ist das extrem schwierig. Das ist, da muss man den Weltverband sicherlich nicht beneiden, um die Aufgabe da ein Strafmaß aufzustellen. Ja, aber auch da, man kann es im Prinzip nur falsch machen. Wenn sie nachträglich irgendwie dann die WM entwerten oder den Verstappen oder Red Bull oder wen auch immer bestrafen und der WM-Ausgang wäre dann ein anderer, das wäre natürlich auch ein Image-GAU, ne? Das ist vollkommen klar. Aber dann muss man sich halt die Frage stellen, was kann ein Strafmaß sein, das wirklich Red Bull auf die Finger haut, das auch andere abschreckt, sowas zu übertreten, aber was vielleicht nicht dafür sorgt, dass die Formel 1 der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Mhm. Und letzteres, habe ich den Eindruck, ist halt jetzt eingetreten, weil jeder irgendwo den Eindruck hat, naja, also 7 Millionen, okay, das ist jetzt nicht so ganz tragisch für Red Bull, Weltkonzern und so weiter, ne? Und diese 10% weniger, Stefan hat vorhin auch gesagt, ja, die haben Adrian Newey, die haben dieses Jahr ein super Auto und nächstes Jahr sind die Regeln quasi 1:1 gleich. Ja, was soll da groß passieren? Wenn du denen nächstes Jahr 10% wegnimmst, ja, so what, dann fahren sie halt trotzdem vorne und gewinnen halt nicht mit 20 Sekunden Vorsprung, sondern halt mit 12 oder so. Ja, das ist das Problem an der Sache. Da Punishment fits the crime. In diesem Fall würde ich eher sagen, nicht unbedingt, ne? Aber eben, da das auch zu finden, ist, glaube ich, extrem schwierig.
Aber sie machen es natürlich, und das stimmt völlig, was du sagst, Stefan. Man will ja im Grunde auch kein Schiedsrichter im Profifußball sein, weil du weißt, du kannst nicht gewinnen.
Ja.
Aber klar ist natürlich diese Absurdität, dass tatsächlich dann, und das kommt ja auch jetzt Stück für Stück raus, ganz offenbar die Kostenüberziehung bei Red Bull Racing durch Verpflegung der Mitarbeiter, Sozialversicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigung für Lehrlinge und Praktikanten und so weiter geht. Also sie haben quasi zu viel für Fisch und Chips in der Kantine bezahlt. Das ist zumindest der offizielle Tenor und da fängt ja die Absurdität schon an. Wer soll denn das glauben? Das ist ja absolut lächerlich. Ich meine, alle großen Teams haben gesagt, tatsächlich, wir wollen eine Budgetobergrenze, weil sie selber gemerkt haben, diese großen Vorteile, die wir, vor allem die Top 3, also Red Bull, Mercedes und Ferrari haben, die können wir uns sogar selber auf Dauer nicht mehr leisten. Insofern haben sie tatsächlich alle, anders als im Profifußball gesagt, wir brauchen eine Obergrenze. Bloß wie das jetzt ausgekleidet worden ist und was da Stück für Stück, zu spät, du hast ja schon gesagt, im September kommt dann raus, was tatsächlich die Kommission rausgefunden hat für das Vorjahr, ist natürlich völlig albern, das ist absurd. Und wenn wie viel paar hundert Seiten dieses Financial Agreement über die Budgetobergrenze tatsächlich ausgekleidet ist, wenn du permanent alles immer nur mit Rechtsanwälten machen musst, dann sind wir da auf dem falschen Dampfer. Und ich glaube in der Tat, in Amerika würde sowas etwas hemdsärmeliger und anders gehandhabt. Aber da ist die FIA aktuell ganz offenbar nicht stark genug. Und insofern haben wir jetzt leider eine Fortsetzung dieser Absurditäten und die werden uns auch die nächsten Wochen leider noch beschäftigen.
Gibt's denn das Lustige so? Ist, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, das Lustige finde ich ja auch, jetzt laufen die Teams ja Sturm und sagen dann, ja, die hatten dadurch das, was sie da mehr ausgegeben haben, sicherlich einen Vorteil von 2/10 pro Runde. Und dann denkst du irgendwie, okay, also wenn wir jetzt dann das uns so vorstellen, dass die da die Herrschaften Millionenbeträge ausgeben und es sind dann am Ende nur 2/10 oder so, dann ist die Budgetobergrenze insgesamt mit 145 Millionen noch ganz schön viel zu hoch angesetzt, wenn man so viel Geld ausgibt für so wenig Zeit, was am Ende dann an Leistung dabei rauskommt. Also das ist vielleicht dann eine Dimension, ein bisschen abstrakter noch von dieser ganzen Situation, was man dann da weiterspinnen könnte.
Gibt's denn The Voice, irgendeine Rennserie, die quasi das besser löst und trotzdem Gleichheit schafft?
Ja, aber gibt's zum Beispiel die australische Superwagen-Rennserie, früher V8, die ist da ein bisschen anders, aber es ist natürlich wirklich auch nicht ganz zu vergleichen, ob du eine nationale Rennserie hast oder die Königsklasse. Da ist natürlich die politische Einflussnahme von großen Herstellern dann ganz, ganz anders. Ich habe allerdings tatsächlich den Eindruck, seitdem wir einen neuen FIA-Präsidenten haben, ist das wirklich nicht nur nicht besser geworden, sondern der macht einen relativ schwachen Eindruck. Und klar muss er sich erstmal finden, der Bin Sulayem, aber Fakt ist, dass wir, glaube ich, unter Jean Todt in einigen Dingen und auch unter Max Mosley geradere, transparentere Wege hatten, als das bisher ist. Es ist nicht einfach, es ist schwierig, aber ich glaube tatsächlich, die FIA hat sich da von einigen Herstellern auch wirklich veräppeln lassen. Und hat zwar natürlich das Bestmögliche aus ihrer Sicht versucht, aber es ist, und ich glaube, nehme ich Stefan mit rein, es ist einfach nicht gut genug und eigentlich der Formel 1 und der Königsklasse nicht würdig, was da gerade passiert.
Gut, dann schauen wir mal aufs Sportliche, was am Wochenende war. Der Grand Prix von Mexiko, Verstappen gewinnt vor Hamilton und Perez, Red Bull trauert den Doppelsieg ein bisschen hinterher, Stefan. Hamilton wird sich sagen, ja gut, Platz 2 immerhin. Wer kann mit dem so zufrieden sein mit Mexiko?
Max Verstappen, der hat gewonnen.
Aber ansonsten und neuen Rekord.
Und neuen Rekord, genau, 14 Saisonsiege, das hat bisher noch keiner geschafft. Allerdings werden die Saisons ja auch immer länger. Das heißt, es ist unweigerlich so, dass diese Rekorde weiter purzeln werden, wenn mal jemand ein gutes Auto hat in einem Jahr. Aber es ist so, tatsächlich hat es Mercedes selber ein bisschen vergeigt. Da waren wir alle überrascht, dass die am Start konservativ die mittlere Reifenmischung genommen haben. Verstappen hat logischerweise auf Soft gesetzt, das war auch richtig so. Und Mercedes hat zwei Autos auf den Startplätzen 2 und 3 stehen und nimmt die genau gleiche Strategie und auch noch eine, die sehr defensiv war. Und das hat uns alle überrascht. Und nochmal, dass sie dann im zweiten Stint die härtere Mischung genommen haben. Also eigentlich zweimal so ein bisschen zu vorsichtig. Und da hat man, glaube ich, dann verpasst, dass man Red Bull unter Druck setzt. Und das war
eine gute
möglicherweise,
Chance.
Ja, möglicherweise war das die beste Chance in diesem Jahr auf den Sieg. Zumal, und das darf man echt nicht vergessen, wenn du zwei Autos hast, die hintereinander fahren, okay, der Perez hat dann relativ schnell den Russell überholt, aber trotzdem, du bist mit zwei Autos in den Top 4, da musst du doch was probieren, da musst du einen anders fahren lassen. Ja, nichts anderes macht zum Beispiel ja Haas mit Mick Schumacher und Kevin Magnussen. Der eine kriegt halt Medium drauf, der andere kriegt Soft drauf. So, bitteschön, wir gucken halt, wie es rausläuft. Und dementsprechend hat Mercedes da schon ein bisschen was vergeigt. Und der Perez, ja, der hat sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, der gewinnt sein Heimrennen. Es hat ganz okay angefangen sein Wochenende, aber dann war im Prinzip klar, ihm fehlt halt wieder der Speed im Vergleich zu Max Verstappen und im Rennen hat er es nicht geschafft, den Lewis Hamilton so unter Druck zu setzen, dass er mal in Überholposition kommt. Da waren sicherlich auch die Temperaturen ein bisschen ein Thema, die Reifen sind zu heiß geworden, der Antrieb, das Nachfahren in Mexiko ist schwierig aufgrund der Höhenlage, da sind die Antriebe maximal belastet, also das Material ist da schon gefordert und er hat es dann einfach nicht geschafft, dass er da entsprechend in eine Situation kommt, wo er hätte überholen können. Und da muss man auch wieder sagen, bei Perez, gut, wenn du dich halt nur auf Platz 4 qualifizierst, dann musst du es halt im Rennen richten. Wenn es im Rennen nicht geht, hast du halt verloren. Und insofern, das A und O in seiner Saison ist halt, wenn er sich mal gut qualifiziert, dann kann es auch gut laufen. Aber wenn er halt zu viel Rückstand hat, wie in den meisten Fällen, muss er halt damit leben, dass es am Ende nur Platz 3 ist.
Gut, dann gab es noch den ein oder anderen Zwischenfall, The Voice. Es gab eine Zeitstrafe gegen Ricardo. So wenn ich es richtig mitbekommen habe, der Franzose muss aufpassen, weil er hat zu viele Strafpunkte kassiert, weil also
Pierre Gasly,
ja. Gasly, genau, jetzt komme ich jetzt. Es war auch auf den hinteren Rängen noch was los, The Voice.
Es war was los, aber im Vergleich zu Austin, das für mich eines der besten Rennen seit langer, langer Zeit war, war Mexiko eigentlich dann doch ein Langweiler. Auch wenn die Begeisterung der Fans einen immer wieder neu ansteckt. Ich war auch zweimal direkt selber vor Ort, das ist schon wirklich klasse. Aber nun hat Checo aus verschiedenen Gründen, auch weil sein Klappflügel im Qualifying nicht funktioniert hat, eben es nur in Anführungszeichen auf Platz 3 geschafft, ist damit aber wieder Tabellenzweiter. Damit könnte Red Bull tatsächlich die Saison mit perfektem Ergebnis abschließen, nicht nur Konstrukteursweltmeister zu sein und Fahrerweltmeister mit Max, sondern vielleicht Platz 1 und 2 auch in der WM zu holen. Da haben die Konkurrenten jetzt noch 2 Rennen Zeit, wobei wir nicht ganz sicher sind, ob der Brasilien Grand Prix aufgrund der politischen Proteste tatsächlich in 10 Tagen stattfinden wird. Wollen wir mal die Daumen halten, dass es klappt. Aber es war einiges los. Ja, trotzdem war es, da würde ich gerne einfach auch Stefans Meinung hören, war es für mich tatsächlich kein so richtig spektakulärer Grand Prix, der Werbung für die Formel 1 gemacht hat.
Nee, es haben nur so ein paar Kollegen Werbung in eigener Sache gemacht. Also der Gasly wurde ja schon angesprochen. Der hat jetzt aktuell 10 Strafpunkte. Bei 12 gibt es ein Rennensperre. Und da gibt es jetzt auch schon lustige Kommentare im Internet so nach dem Motto, der soll jetzt schauen, dass er in Brasilien nochmal 2 Strafpunkte kriegt. Dann kann er in Abu Dhabi aussetzen und dann nächstes Jahr bei Alpine komplett bei 0 anfangen. Also das fand ich auch eine interessante Konstruktion, weil ansonsten nimmt er diese Punkte ja mit. Die gelten ja nicht für die Saison, sondern die gelten einfach für ein Jahr. Also sprich, wenn er jetzt diese 10 Punkte hat, irgendwann werden vielleicht wieder 2 oder 1 oder 3 Punkte gelöscht, je nachdem wie alt die halt sind. Aber es kann natürlich sein, er geht halt mit 10 Punkten nächstes Jahr bei Alpine an den Start und dann ist natürlich jedes Rennen eine potenzielle Gefahr, weil es ist schnell mal irgendwas passiert. Das ist also die eine Geschichte.
Aber wenn er rübergeht, wird alles gelöscht?
Nee. Wenn er eine Sperre kriegt, also wenn
dann sind die 12 Jahre abgebraucht durch die Sperre, genau.
Genau, dann sind die aufgebraucht. Aber ansonsten bleiben die einfach so lange, bis sie wieder ablaufen. Also die laufen einfach 365 Tage, danach werden die automatisch gestrichen.
Wie Flensburg.
Wie Flensburg, genau, ja, so ungefähr.
Ja, aber schon klar, aber so bei Flensburg, wenn du durchs eine Gate bist, da warten ja weitere danach.
Das ist in der Formel 1 anders. Sobald du die 12 erreicht hast, wirst einmal gesperrt und dann fängst du wieder von vorne an zu sammeln.
Das ist ja irgendwie so pädagogisch unwertvoll, aber gut, ja, von mir aus.
Pädagogisch unwertvoll, aber abschreckend genug. Ich glaube, so kann man es formulieren.
Ja, ich glaube auch.
Ja, aber scheinbar nicht, wenn man ihm sagt, hier, räum mal Sao Paulo irgendwen ab und dann passt das schon für Abu Dhabi.
Ja, das wird ihm ja tatsächlich nur in den sozialen Netzwerken so ein bisschen angedichtet und so. Also das ist jetzt nicht offizielle Richtlinie, um Gottes Willen. Aber genau, deswegen, das ist halt so ein bisschen humorvoll, was man gerade so
aufschafft. Keine taktische 5. gelbe Karte, okay, verstehe.
Genau. Und was dann auch noch recht interessant war, der Fernando Alonso hat dann nach seinem Ausfall, das war technisch bedingt, da ging ihm der Antrieb ein, Der hat dann mal wieder kein Blatt vor den Mund genommen und hat recht abgelayert auf Alpine. Da geht nichts vorwärts. Immer wenn es kaputt geht, geht es bei ihm kaputt, was nicht so ist. Ne? Aber er hat halt recht unverblümt dann gesagt, was Sache ist.
Das kennen wir doch,
interessant,
oder?
Genau, weil GP2-Engine und so. Er hat es noch immer geschafft, verbrannte Erde zu hinterlassen bei jedem Team. Und er hat ja die Schäfchen im Trockenen und hat ja einen lukrativen Vertrag bei Aston Martin unterschrieben nächstes Jahr. Und deswegen finde ich es irgendwie ganz amüsant, wie er jetzt halt gerade auftritt, weil jetzt ist ihm irgendwie, so hat man das Gefühl, alles egal, was dieses Jahr noch passiert. Und ja, also abgesehen davon, dass das Rennen an sich eher Längen hatte, wie es der Stefan beschrieben hat, so ging es mir auch. Ja, da hinten war schon einiges geboten auch.
Gut, dann zwei
Themen. Auf Alonso kann man sich im Übrigen immer verlassen. Also Unterhaltungswert ist schon wirklich großartig. Zählen
Sie die Tage? Fahren kann er auch.
Also fahren kann er auch, überhaupt keine Frage. Zählen Sie die Tage bis zu Ihrem Abschied? Ja, zu 100%. Also das hat Alpine nicht so gern gehört, der Alpine-Verantwortlichen. Aber auf ihn ist Verlass, er ist berechenbar. Es ist immer so, egal ob bei McLaren, bei Ferrari, jetzt bei Alpine, er pinkelt den Leuten immer lauwarm ans Bein.
Gut, okay, dann zwei Sachen noch. A, Stefan, Aufruhr in der Kaffeefahrtszene, Heizdeckenverbot ab 2024.
Ja, warten wir mal ab, ob das dann wirklich so kommt. In der Formel 1 wird ja so viel schnell mal geplant und dann doch wieder verworfen. Und nach den Testfahrten, die jetzt da wieder stattgefunden haben, unter anderem in Mexiko, war schon das Fazit so ein bisschen, das könnte dann schon schwierig werden. Und da bin ich echt gespannt, was die nächsten Monate bringen. Das wird ja jetzt nächstes Jahr
auch ein bisschen... Also Boxenstopps hauen dann doch voll rein, oder?
Ja, genau, das ist das Problem. Und eben, kalte Reifen sind ja immer schon so ein bisschen ein Risiko, gerade wenn du mit der harten Mischung unterwegs bist, dass du die auf Temperatur bringst und so. Und wenn die aber nicht vorgeheizt sind, dann musst du von 0 oder von 20, im Prinzip 20 Grad Umgebungstemperatur auf etwa 100, 120 kommen. Und das ist erstens mal eine ganz schöne, schwierige Nummer für Reifenhersteller Pirelli. Ja, das musst du erstmal schaffen, dass die Reifen quasi im kalten Zustand so gut funktionieren wie dann im warmen. Und die Teams müssen sich dran gewöhnen. Und es kann natürlich sein, dass das so ein bisschen Slapstick-artig anmutet. Allerdings muss man da auch sagen, andere Rennserien machen das auch. Und zwar aus Kostengründen. Da funktioniert es auch prima. Ja, die haben überhaupt keine Reifenheizdecken und das geht auch. Zum Beispiel, glaube ich, die Indycars machen das. Die fahren einfach raus und gut ist. Also gehen tut es schon. Auch technisch geht es. Aber die Formel 1, wissen wir, ist ja ein besonderes Spielfeld. Und dementsprechend, glaube ich, warten wir mal ab, ob das wirklich 2024 so kommt. Man will ja nächstes Jahr so schrittweise ein bisschen gehen und die Temperatur verringern von den Reifenheizdecken, um dann nicht so von jetzt auf gleich bei Null zu sein im Prinzip. Und wenn da jeder Schritt so wie geplant erfolgt, dann kann es passieren, dass es 2024 keine Reifenheizdecken mehr gibt. Aber eben, momentan würde ich sagen, lasst uns mal abwarten.
Formel hysterisch.
Und wie heiß geht's zwischen Haas und Hülkenberg zu, The Voice?
Die Hinweise verdichten sich, dass das wohl tatsächlich die zweite mögliche Option ist. Denn klar ist, dass er momentan wohl auch ersetzt worden ist als Test- und Reservefahrer bei Aston Martin. Da haben die jetzt sich anders entschieden und das hängt sicherlich damit zusammen, dass er schon signalisiert hat, ich habe da eine gute Chance, bei Haas 2023 Vollzeitfahrer zu sein. Es hat, wenn du abwägst, das Potenzial von Mick, das er in diesem Jahr bei vielen Rennen gezeigt hat, trotz, und das müssen wir immer wieder sagen, auch einiger wirklich grober Schnitzer, hat das Potenzial Entwicklung gezeigt seit dem vergangenen Jahr, überhaupt keine Frage, hat in den letzten Rennen vom Speed her tatsächlich zu Kevin Magnussen aufgeschlossen und hat ihn manchmal auch im Griff gehabt, auch das ist klar. Und dann musst du abwägen tatsächlich, was dir ein Hülkenberg geben kann, der natürlich eine immense Erfahrung hat, der auf der anderen Seite aber auch in, was weiß ich, 160, 170 Grand Prix es nie geschafft hat, mal ein Rennen zu gewinnen. Also dem irgendwas dann an der absoluten Spitze eben doch fehlt. Aber natürlich, diese enorme Erfahrung bei verschiedensten Teams gearbeitet haben, könnte Haas durchaus nach vorne bringen und könnte die eine Weiterentwicklung vornehmen lassen. Interessant finde ich ja jetzt, dass gerade diskutiert wird, warum Kevin Magnussen überhaupt nicht auch in Frage gestellt wird. Denn so viel mehr Punkte, mit Ausnahme der Anfang der Saison, wo er von seiner wirklich enormen Erfahrung profitieren konnte. Und da war das Auto wirklich auch besser, als die Ergebnisse von Mick gezeigt haben. Aber so viel mehr Punkte im zweiten und dritten Saisondrittel als Mick hat er ja nun auch nicht geholt, der Kevin. Hatte Glück gehabt, dass er in die Formel 1 zurückgelockt wurde mit dem Zweijahresvertrag und deswegen für 2023 fix ist. Aber ich glaube, wir werden jetzt auch nicht mehr so lange warten müssen, bis wir da eine Entscheidung kriegen, wie Haas sich entscheidet und was sie machen und wen sie tatsächlich nehmen. Es sieht zumindest danach aus, als wird es in jedem Fall ein deutscher Fahrer sein.
Also das Lustige ist ja vielleicht auch, dass nicht unbedingt dann sportliche Gesichtspunkte entscheiden, so wie es du gerade geschildert hast, Stefan, sondern dass es vielleicht einfach so ist, dass Jean Haas und Günther Steiner sagen, hey, uns nervt es ein bisschen mit dem Schumacher. Dieses ständige Hin und Her, die Bildzeitung schreibt, wie schlecht ist Haas und sabotiert und jede Woche werden unangenehme Fragen gestellt. Und was ist dann der Unterschied zu Magnussen? Ja, da passiert es zum Beispiel halt nicht. Der Magnussen ist im Prinzip ein sehr bequemer Fahrer für Haas. Ja, der macht sein Ding, der holt hin und wieder mal die Punkte, am Anfang mehr und jetzt gerade weniger, das stimmt. Und der Schumacher ist aber halt jemanden, den könnte man also von außen betrachtet als Unruheherd empfinden, ohne dass es Mick Schumacher wäre, der die Unruhe reinträgt. Aber die Medien, vor allem in Deutschland, die sind, glaube ich, schon auch in der Funktion tätig, dass sie halt versuchen, den Mick da irgendwo in der Formel 1 zu halten, als einziges deutsches Zugpferd und so weiter. Und der Name Schumacher sowieso. Und ständig dreht sich alles nur darum, ja, warum läuft es nicht bei Mick? Warum hat das Team wieder dies gemacht? Warum kriegt der Magnussen das Abseits zuerst? Und. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die bei Haas einfach sagen, also Freunde, der Nico Hülkenberg, der ist wahrscheinlich genau gleich gut und der macht viel weniger Lärm oder sorgt
der
viel
Zirkus
weniger.
Der Zirkus ist dann nicht mehr in der Stadt.
Der Zirkus ist viel geringer, genau. Mhm. Wir können endlich in Ruhe arbeiten, müssen keine blöden Fragen mehr beantworten und uns rechtfertigen, warum das Auto jetzt das oder jenes gemacht hat. Das ist vielleicht einfach die, ja, wie soll man sagen, die ruhigere Variante. Und da könnte man Haas auch keinen Vorwurf machen, ne?
Nee, könnte man nicht. Ich glaube tatsächlich auch eben, was Sky angeht, die da ja auch ordentlich gezündelt haben, das geht einem, glaube ich, tatsächlich irgendwann schon ordentlich auf die Nerven. Und so brillant ist er dann auch nicht oder in diesem Jahr regelmäßig brillant, der Weg, dass man sagen kann, okay, wenn es mal nicht so gut läuft, nehmen wir das dann trotzdem mit. Das ist, glaube ich, schon was Gene Haas und Günther Steiner ordentlich nervt. Und was ich auch so ein bisschen gehört habe, das hast du sicherlich auch auf deiner Seite, du und Christian auch schon mitbekommen, dass tatsächlich auch der Gene Haas kein großer Fan von Sabine Kämen zu sein scheint, die ja auch eine sehr eigene Art hat, eine sehr dezidierte, klare Art hat, Dinge auszudrücken. Also da gibt's, glaube ich, abseits des Rennautos eine Menge Reibungspunkte, die mit Sicherheit reinspielen.
Gut, dann so viel zu dem Thema, so viel zum Motorsport.
Ja, wir sollten vielleicht noch ganz kurz, Nicolas, was über Mauro Forghieri sagen. Ach, der Stefan stimmt, ja. Hat ja auch, kennt den ja auch durch seine fantastischen Bücher bisher ein Buch, bald kommt ein zweites Buch. Insofern schon mal vormerken, liebe Zuhörer, für Weihnachten, da könnte wieder ein tolles Geschenk bei sein, wenn man das den Lieben und den Motorsport-Freaks verkaufen möchte und verschenken möchte. Aber das war schon ein legendärer Ferrari-Designer. Stefan, der tatsächlich, anders als heute, wo wir nur absolute Spezialisten haben, einer der Allround-Technik-Chefs. Ich meine, ganz, ganz jung hat er da bei Ferrari, ist er von Enzo tatsächlich höchstpersönlich schon befördert worden, mit Ende 20 und war dann für alles zuständig, für Motor, Aerodynamik, für Setup. Hat sowohl bei Formel 1 wie beim Sportwagenbereich in der Langstrecken-WM für Erfolge gesorgt und war ganz sicherlich einer der vor allem in den 70er, 80er Jahren, unter anderem dann mit Niki Lauda, mit Jody Scheckter, tatsächlich auch eine Menge revolutionäre Ideen hatte und viel Erfolg und damit an der Legende des springenden Pferdes wirklich mitgewerkt hat, oder?
Ja, man kann, glaube ich, sagen, so was Motorsport betrifft, ein Universalgenie, wie es heute nicht mehr geht, weil heute ist man so sehr im Spezialistentum. Aber er war einer tatsächlich Hans Dampf in allen Gassen, glaube ich, so kann man es beschreiben. Und du hast es wunderbar umrissen, da braucht man gar nicht sehr viel mehr dazu sagen. Einer, der, glaube ich, den Motorsport auch ein Stück weit mitgeprägt hat in seiner Zeit. Und ja, also eben, geht heute in dieser Form überhaupt gar nicht mehr, weil diese Position, die er damals innehatte, oder diese Funktionen, die er ausgeführt hat, die sind mittlerweile halt einfach auf mehreren Häuptern verteilt.
Ja, und der ist jetzt eben nach langer Krankheit gestorben, ist aber, das haben sie zumindest noch geschafft, das fand ich ganz schön, tatsächlich noch im Februar dieses Jahres, aufgrund seines historischen Beitrags eben für Ferrari ist er noch zum Ehrenbürger von Modena gekürt worden und wollen wir mal ganz kurz auch mal an Mauro denken, auch einer, der sehr charismatisch war, der sehr, sehr emotional werden konnte. Ich weiß noch, dass er oft auch dann mit Clay Regazzoni, Niki Lauda händefuchtelnd italienisch wild diskutiert hat, wenn was nicht so gut gelaufen ist, aber eben einer, den man nicht so schnell vergisst, ein ganz besonderer Typ und eine Ikone der Formel 1.
Gut, dann das wunderbar als Abschlusswort für nicht nur, also für den Motorsport hier in der Big Show 584. Danke euch beiden. Danke allen, die bisher dabei waren. Es folgen noch Segmente mit dem Producer. Die Außenstudios Malta geben ab an Jens Wilber. Der macht hier nach einer kurzen Pause weiter mit
Basketball. Viel Spaß dabei.
Hier ist Robin Benzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört sportradio360.de.
Ah, danke, Nicola. Ich übernehme mal ganz kurz, hoffentlich auch länger, mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen.
Michael, du warst so nett, vor ein paar Tagen mit Tobias Fenster zu sprechen. Wahrscheinlich wusstest du gar nicht, was der junge Mann will, aber du hast mir immer absolut kompetent Auskunft gegeben. Es war nach dem Spiel von Ulm gegen Bayreuth. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck mitgenommen, du bist noch nicht so richtig warm geworden mit den Ulmern. Stimmt dieser Eindruck?
Also nach gestern Abend, nach ihrem Sieg in der Türkei im Eurocup bei Bursaspor, würde ich mal sagen, hat die Wärme zugenommen. Also sie haben natürlich einen Cut gemacht, sie haben einen Spieler ja entlassen, beziehungsweise den Vertrag nicht weiter verlängert mit Matt Mobley. Und wir haben da eine ganz spannende Konstellation gerade in der BBL, weil auch die Bamberger haben Ähnliches gemacht, einen ähnlichen Spielertyp entlassen. Das sind Mobley oder in dem Fall jetzt bei Bamberg Wright Foreman, das sind Scorer-Typen, die dir locker 20, 25 Punkte an jedem beliebigen Abend geben können, die aber dein System irgendwie zerschießen. Also super komplizierte Geschichte, weil ja der moderne Basketball sehr viel auf Ballbewegung und auch Bewegung abseits des Balls fundiert und diese Spieler machen dieses Fundament eher kaputt, oder nicht kaputt, das wäre übertrieben gesprochen, aber sie unterstützen es nicht. Und bei den Ulmern jetzt ohne Mobley, da war jetzt doch schon mehr Bewegung drin, gerade in der Anfangsphase, viele Assists, das war eine sehr gute erste Hälfte. Also vielleicht hat das ja auch tatsächlich noch ein paar Fesseln gelöst, so würde ich es mal sagen. Man ist natürlich bei Ulm immer verwöhnt gewesen in den letzten Jahren, weil sie doch immer wieder auch sehr, sehr gute Spieler gescoutet haben und verpflichtet haben. Also im letzten Jahr mit Jerome Blossom Game oder Simmer J. Christen, Sid Thornwell. Das waren schon, Thornwell übrigens gestern bei Bursaspor gesehen, also der hat gestern im Gegner gespielt. Das war schon immer, da ist man schon ein bisschen verwöhnt gewesen und immer eben auch ein gutes Spielsystem. Und dieses Jahr haben sie mit dem Scouting vielleicht nicht so total ins Schwarze getroffen, obwohl ich Konaté sehr gut finde. Aber ja, mich freut es vor allen Dingen natürlich für Tono Gavel, ein ganz feiner Mensch, der da in seinem Rookie-Jahr an der Seitenlinie als Head Coach jetzt keine einfachen Wochen hatte zum Saisonstart. Aber es wird.
10 Spiele, weil du die Bamberg auch erwähnst. Also 10 Spiele insgesamt für Ulm und für Bamberg. Ein Sieg für diese beiden Teams. Du weißt, als ich mich ein bisschen begonnen habe, für die BBL zu interessieren, ist ja noch nicht so lang her, aber da war Bamberg das Maß aller Dinge und da war Ulm unter Thorsten Leibenhardt mit Per Günther so ein bisschen das aufstrebende Team, so ein bisschen der Favorit der Herzen, für mich zumindest. War die Liga damals eine bessere oder spannendere oder irgendwie anders greifbarer, als sie jetzt ist, wo wir wissen, am Ende des Tages wird es Alba oder es werden die Bayern werden?
Ich glaube, damals als Ulm, wie du sagtest, so ein bisschen in den Fanherzen war, gab es, wenn man ehrlich ist, auch nur sehr geringe, bedingte Chancen, am Ende den Titel zu holen, weil du einfach eine Playoff-Serie hast. Das macht den Unterschied eben aus. Du musst 3 von 5 Spiele gewinnen, um am Ende Meister zu werden oder in einer Playoff-Serie die nächste Runde zu erreichen. Und das ist früher gegen Bamberg schwer gewesen, das ist heute gegen Bayern oder Berlin schwer. Und deswegen glaube ich nicht in der Hinsicht, dass die Liga eine andere geworden ist. Sie ist eher anders geworden. Naja, wenn du in der Euroleague bestehen willst, ich sag mal so, der Unterschied zwischen der Euroleague und der BBL, der ist größer geworden denn je. Okay. Also, wenn ich mir das Niveau in der Euroleague anschaue, muss ich sagen, echt, da sind viele gute Spiele dabei, da sind sehr viele gute Spieler dabei. Und deswegen müssen Teams wie München oder Berlin natürlich entsprechend auch ihre Kader ausrichten. Und das macht schon einen Unterschied aus, ob du Euroleague spielst. Oder sagen wir mal so, einfach auch wenn du international spielst. Die Bonner zum Beispiel haben auch einen sehr guten Kader, auch vor dem Hintergrund, oder Hamburg, zusammengestellt, weil sie wissen, sie spielen international. Die Hamburger noch im Eurocup, die Champions League, wo die Bonner drin spielen, ist dieses Jahr auch deutlich besser noch besetzt. Also die Qualität dort hat zugenommen. Und Mannschaften, die, naja, eher nicht international spielen. Also ich glaube schon, dass es in der Hinsicht die BBL sich verändert hat, durch die Euroleague und durch das höhere Niveau, das dann eben auch zwangsläufig Teams wie Berlin und München erreichen müssen, weil sie sonst in der Euroleague keine Chance haben. Und dadurch diese Lücke zu anderen Vereinen in der deutschen Liga größer geworden ist. Ob das alles so, also wir sind ja da sowieso immer im Wandel, jedes Jahr gibt's neue Ideen und es wurde ja sogar mal vor 2 Jahren diskutiert, ob die Euroleague-Teams erst zu den deutschen Playoffs einstarten sollten, was natürlich sehr schwer zu vermitteln ist dem Sportfan. Aber wir sind in einer Zeit, wo darüber nachgedacht wird, dass der erste FC Dubai in der Euroleague spielt. Also momentan tut es der Sache, glaube ich, keinen Abbruch, weil Mannschaften wie München und Berlin sind eben so attraktiv und Bonn auch durch die Spielweise, dass sie dadurch auch Fans in die Halle holen, also auch beim Gegner. Ja, du gehst also schon in Oldenburg oder in Ludwigsburg in die Halle, wenn die Bayern kommen, wenn Berlin kommt oder wenn Bonn kommt, weil du weißt, da spielen gute Leute und das ist attraktiver Basketball.
Was hat sich in Bonn denn verändert? Weil die waren ja vor Jahren, glaube ich, mal sehr, sehr gut und dann waren sie weg vom Fenster. Jetzt waren sie im vergangenen Jahr gut, sind in diesem Jahr, du sagst ja, der Kader ist stärker geworden. Aber hat da die Telekom nochmal 3,50 Euro draufgelegt? Ist das schlaues Scouting? Warum sind die Bonner jetzt im zweiten hintereinander schon so gut?
Ja, da muss ich ein ganz klein bisschen ausholen. Bitte. Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Generell ist die Grundidee mal gewesen, also da werden mir manche widersprechen, aber ich bleib dabei, von John Patrick, dem ehemaligen Trainer der Ludwigsburger, der in den vergangenen 15 Jahren in der Liga nach und nach ein System etabliert hat, das auf die Spieler zugeschnitten ist, die man sich hier in Deutschland leisten kann. Also ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu politisch unkorrekt rüber, aber es gibt es gibt sehr viele US-amerikanische Basketballer zwischen 1,80 Meter und 1,95 Meter, die jetzt nicht wahnsinnig teuer sind auf dem Markt. Guards. Schnelle, athletische Guards,
die aus dem College kommen und wahrscheinlich dort gut gespielt haben, aber in der NBA...
Ja, auf dem College waren und in der G-League gespielt haben, also in dieser NBA-unterklassigen Liga. Es gibt einfach davon sehr, sehr viel mehr als zum Beispiel Spieler, die größer als 2,08 Meter sind. Ja, es ist einfach so. You can't teach hate. Also Größe kann man zum einen nicht lernen, heißt es im Amerikanischen, und Zentimeter kosten auch Geld. Also salopp gesprochen, du hast ein Überangebot an Guards. Das heißt, die sind günstiger als die Größenspieler. So, welches Spielsystem musst du implementieren, um diese Spieler zu einer erfolgreichen Mannschaft zu machen? Sie haben wenig Größe, aber sie sind sehr schnell und können unter Umständen auch werfen, und das ist üblicher halt. So, und John Patrick hat sich gedacht, okay, dann mache ich eben ein Spielsystem, wie er es in Japan kennengelernt hat, als er dort gespielt und gearbeitet hat, wo ja auch viele kleinere Menschen Basketball spielen. Das heißt, eine Sache ist immer ultra wichtig, du musst diesen Spielern beibringen, sehr, sehr hart zu verteidigen. Das ist keine Sache der Größe, das ist eine Sache der Einstellung. So, das heißt, was ist der nächste Schritt? Ich muss zum schnellen Basketball spielen, wenn ich also hart verteidige und Bälle klaue, schnell nach vorne spielen. Ich bin vielleicht nicht so gut im Basketball, das heißt, ich treffe nicht jeden Wurf. Umkehrschluss, ich brauche den Offensiv-Rebound. Das heißt, nicht nur John Patrick, sondern mittlerweile machen das ganz viele, geht alle zum offensiven Rebound. Alle 5 Spieler einer Mannschaft gehen idealerweise dem vielleicht Fehlwurf ihres Mitspielers nach und holen sich dadurch eine zweite Wurfchance. Ne? Das alles in einen Topf geschmissen ergibt einen gewissen Spielstil, der jetzt noch in Bonn durch Thomas Isalo, der Trainer dort, ich sag mal doppelt verfeinert wurde. Zum einen, weil er offensiv auch noch mehr Elemente mit einbindet, die diesen schnellen Guards und dem schnellen Spiel entgegenkommen, mit Spielern wie einem TJ Shorts, der eben nicht nur schnell und athletisch ist, sondern auch Überblick hat, der super passen kann, der auch scoren kann. Und die Tatsache mit dem Offensiv-Rebound, das ist mittlerweile bei allen Teams so. Das nennt sich Tagging Up. Das ist ein System, wo alle fünf zum Offensiv-Rebound gehen, indem sie auch so immer ganz leicht ihren jeweiligen Gegenspieler oder den Spieler, den sie vor sich haben, vom gegnerischen Team so wegschubsen, also nach vorne schubsen, Richtung Korb, um dort Platz zu schaffen, also für sich selbst und für ihre eigene Rebound-Aktion. Das ist zum Beispiel bei den Bonnern im letzten Jahr ganz massiv etabliert worden und das macht mittlerweile die halbe Liga. Das heißt also, diese Liga ist eine Ansammlung von nicht, also das ist jetzt sehr, sehr pauschal formuliert, ne, Vorsicht, von vielen guard-orientierten Spielern, die schnellen, athletischen, defensiv orientierten Basketball spielen, der darauf aus ist, eben schnelle Abschlüsse zu machen, zum Offensiv-Rebound zu gehen, zweite Abschlüsse zu generieren, zweite Wurfchancen zu generieren. Und deswegen ist das so ein bisschen austauschbar. Und Lars Marcel, der Coach von Bayreuth, der die letzten Jahre Assistenztrainer von John Patrick in Ludwigsburg war, hat ganz klar offen vor der Kamera gesagt, natürlich machen wir im Grunde das Gleiche wie Ludwigsburg letztes Jahr. Also das setzt sich so ein bisschen durch und das ist durchaus in Ordnung. Und es ist eben darauf ausgerichtet, dass, ne, wie ich zum Eingang sagte, es ein eher größeres Angebot an Spielern zwischen 1,80 und 1,95 gibt als von 2,06 Meter bis 2,18 Meter.
Das hat mir jetzt so Lust gemacht. So auf die, ja, das hat mir
ich, jetzt so ich bekomme jetzt bestimmt Gegenwind von manchen totalen Nerds, aber Fakt ist, es sieht doch bei manchen Vereinen immer relativ ähnlich aus mittlerweile. Und es werden momentan auch ähnliche Spieler auf dem Markt gesucht. Wir haben gerade von Bamberg gesprochen, die suchen im Grunde jetzt gerade den gleichen Spieler wie die Chemnitzer oder die Crailsheimer. Also das ist schon, es ist schon offensichtlich, welche Art des Basketballs sich momentan in Deutschland etabliert hat.
Und du hast mir jetzt richtig Lust auf die Bonner gemacht. Ich schaue jetzt dann gleich mal nach dem Spielplan des FC Bayern. Ich war schon länger nicht mehr im Audi Dome, aber wenn Bonn gastiert und wenn das irgendwie funktioniert, dass ich dann da bin, dann werde ich da mal wieder hinschauen. So. Hast du noch irgendein Interesse an der NBA? Oder wollen wir dieses Thema Kyrie Irving einfach beiseite lassen? Schmieder sagt ja immer, man muss den Spielern auch zugestehen, nichts zu sagen. Und Kyrie Irving sagt aber zu viel. Oder sagt er nur das Falsche für unsere Blase?
Also erstmal ist mein NBA-Interesse natürlich nach wie vor da. Bin auch Besitzer eines League-Passes und schaue jeden Morgen um 7:30 kann ich mir noch ein Spiel angucken und um 7:55 habe ich dann doch alle Ergebnisse schon gelesen. zu Kyrie Irving würde ich mich sehr, sehr kurz halten, indem ich sage, das ist natürlich ein ganz, 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 ganz übler Mensch. Also wirklich, ich glaube, er ist ganz, ganz übel und dämlich. Also das vor Corona ja schon. Ich meine, das ist jemand, der wirklich offensiv hier Flat Earth Theorien im Raum hat stehen lassen. Die Erde ist eine Scheibe. Wer den ernst nimmt, wer dem eine Plattform gibt, eigentlich sollte man ihn gar nicht mehr zitieren. Ja, man sollte ihn entlassen, man sollte ihn, also wenn ich in meinem Unternehmen solche Dinge von mir gebe, dann werde ich entlassen. Das ist, weil es geschäftsschädigend für das Unternehmen ist und das ist völlig in Ordnung. Und eigentlich müsste man Kyrie Irving entlassen und nie wieder in irgendeiner Publikationen, ob Internet oder nicht, zu Wort kommen lassen. Der ist nicht ganz sauber im Kopf.
Ja,
Ende. Gibt's ja. Wir haben 8 Milliarden Menschen. Da sind ein paar bei, da sind die Synapsen aber komplett durcheinander. Und da gehört Kyrie Irving zu 100% dazu.
So, und jetzt aber die wichtigen Fragen, Michael. Was schaust du gerade? Zählt Babylon Berlin dazu?
Ach ja, Jens, das ist immer so eine Sache. Nein, ja, es gibt immer genügend Sachen zum Gucken, aber ich bin da so ein bisschen überdrüssig. Also ich gucke mir schon mal was an, aber eher so im Doku-Bereich, nicht im Fiction-Bereich. Und ich bin da momentan nicht der ganz große Glotzer. Also ich spiele aber eine schöne Partie Poker oder Schach oder sowas. Ich schau auch schon mal was. Ich habe jetzt mit meiner Tochter und meiner Frau bei Netflix so eine Doku gesehen über Drogenschmuggel. Da wurde irgendeine Frau porträtiert, die sich vor ein paar Jahren eine riesen Dummheit begangen hat und irgendeinem Typ auf den Leim gegangen ist und hat da tonnenweise Kokain geschmuggelt. aber im Fiction-Bereich bin ich, ich weiß, Babylon Berlin habe ich die erste Staffel reingeschaut und fand das echt super gemacht und war vor allen Dingen stolz darauf, dass wir in Deutschland auch so solches Fernsehen machen können.
Ja.
Das, man sieht ja oft den Unterschied schon in der Art und Weise, wie was produziert wurde. Oh, das ist amerikanisch produziert, das ist europäisch und das ist deutsch. Das könnte man in dem Fall kaum erkennen. Das war tatsächlich auch richtig gut zum Anschauen. Aber ich höre gerade raus, das ist eine Empfehlung von dir.
Naja, also ich bin, was mir daran gefällt. Also du, als du vorher Netflix gesagt hast, dachte ich für einen Moment, dass du mit deiner Frau und bei deiner Tochter die Kaiserin angeschaut hast.
Nee, das hieß Hai.
Also es ist ganz, ganz weit weg. Aber was mich bei der Kaiserin auch sehr gut produziert, wie ich finde, sieht man auch nicht, dass es deutsch ist. Es gibt natürlich ganz viele historische Schwächen. Aber was mich massiv irritiert, ist, dass am österreichischen Hof damals Hochdeutsch gesprochen wurde, wie du sonst nur in Bremen findest. Und das regt mich dermaßen auf. Und was ich bei Babylon Berlin schätze, da wird halt Dialekt gesprochen, den ich vielleicht auch gar nicht verstehe teilweise. Aber es ist mir wurscht, weil es ist halt so in Berlin. Und von der Produktionsart her ist es, also ich schaue das auch mit meiner Freundin an gerade und für ihr sind es ein kleines bisschen zu viel Handlungsstränge. Ich kann dem Ganzen noch folgen. Das ist jetzt die vierte Staffel. Ich finde das einfach sehr, sehr gut produziert. Es sind auch nur Leute dabei, die wissen, was sie tun. Das muss man natürlich auch sagen. Und Kohle scheint auch da zu sein.
Was ich ganz interessant finde, vor einiger Zeit, man quatscht ja mal untereinander so, wenn du eine Zeitreise machen könntest, wo würdest du hinreisen? Oh,
das kann ich dir sagen. Ja, bitte, fang du an.
Und da geht's ja schon um das grundlegende Thema in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Also ich würde eher generell in die Zukunft reisen. Vergangenheit, wenn ich nur in die Vergangenheit reisen müsste, da hatte dann meine Frau gesagt, ja, ins Berlin der 20er Jahre. Und ich so, what? Also, what? Also, da ist ja nicht an jeder Ecke nur Spaß und Party und Tanzen und sowas, sondern das ist ja auch eine sehr arme Zeit
gewesen. Ja, genau, Hunger, und, ne? Hunger, Schmutz. Hunger
und, deswegen habe ich so gedacht, naja, dieses Babylon Berlin, das verklärt vielleicht so manches, aber mittlerweile weiß ich ja, da werden ja auch alle möglichen Themen abgehandelt. Deswegen käme das für mich nie in Frage, ins Berlin der 20er Jahre zu reisen. Wenn ich einmal die Möglichkeit auf eine Zeitreise habe, würde ich wahrscheinlich eher ja doch ins alte Ägypten oder irgendwie sowas, wo man denkt, naja, das ist einfach schon mal noch mal 2000, 3000 Jahre weiter zurück. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen spannender noch als einfach nur 100 Jahre zurück.
Ich glaube, Michael, aber damals die Brutalität, die da geherrscht hat, ich glaub nicht, dass die leicht auszuhalten gewesen wäre. Ich nehme, aber natürlich nur als Adeliger, wie du dir denken kannst, Wien um 1890. Irgend so ein schöner, so ein schöner Graf. Es wird wahrscheinlich auch massiv gestunken haben damals. Aber so eine Woche als Adeliger in Wien um 1890, das würde ich nehmen.
Mhm. Ja, was von meinem Geschichtsunterricht hängen geblieben ist, also eine der wenigen Dinge, an die ich mich lebhaft erinnern kann, ist wie unsere Geschichtslehrerin, Frau Koch-Swiatkiewicz, die auch so ein bisschen vom Adel kam, wie der Name schon verraten lässt, und auch so eine etwas adlige Ausstrahlung hatte, immer sagte, ihr dürft nicht vergessen, in dem Adel von früher, also Schloss Sanssouci oder sowas, da haben die hinter die Gardinen geschissen. Und das gibt mir, diesen Satz werde ich nicht vergessen, wo ich immer denke, okay, wie viel, das war alles nur Schein und die sind da rumgelaufen mit ihren Rüschen und Tütü. Und wenn sie aber mussten, haben sie einfach in die Ecke gekackt, weil es noch nicht so ein vernünftiges System gab mit Toiletten und fließend Wasser und wie auch immer. Und da muss ich ganz oft dran denken, wenn ich solche Filme sehe, was weiß ich, wo die da in Spiegelsälen rumlaufen und denke, da hinter der Gardine, da schwingt's.
Wie hieß nochmal der Lateinlehrer, der nicht erkannt wurde am Klassentreffen? Den hattest du ja auch.
Siegfried Lenz.
Siegfried Lenz, okay. Mhm. Fantastisch. So wühlen wir in der Geschichte. Michael, aber du möchtest in die Zukunft schauen. Wo werden wir dich zukünftig möglicherweise auch in ganz kurzer Frist, vielleicht schon heute Abend hören und wann am Wochenende?
Ja, tatsächlich ist es 3 Tage in Folge. Morgen Abend, also Freitagabend, kommentiere ich das Euroleague-Spiel zwischen Žalgiris Kaunas. Das heißt übrigens Žalgiris, nicht Žalgiris, wie ich gelernt habe. Ja,
hätte ich auch so gesagt. Žalgiris
Kaunas gegen Alba Berlin um 18.45 Uhr. Am Samstag fahre ich tatsächlich nach Ulm. Zu Ratiopharm Ulm gegen die Niners aus Chemnitz um 17.45 Uhr und am Sonntag bin ich in Ludwigsburg, dann schon um 14.45 Uhr beim Spiel der MAP Riesen Ludwigsburg gegen Hamburg.
Genau. So, Frage für einen Freund. Bleibst du dann in Ulm über Nacht oder fährst du da zurück nach München? Weil Ulm-Ludwigsburg ist ja, da könntest du ja fast zu Fuß gehen. Na, fast aber.
Ja, als ob du meine Gedanken hast lesen können. Ja. Heute Morgen beim Frühstück dachte ich mir, ja, du hättest eigentlich auch da bleiben können. Ja, ich habe natürlich jetzt den Zug zurückgebucht von Ulm. Also ich bin am Samstagabend um 11:30 wieder hier, um dann am nächsten Morgen um 8 wieder nach Ludwigsburg zu fahren. Habe ich in dem Moment tatsächlich nicht überrissen. Ich habe einfach 2 Tickets bei der Bahn gebucht und heute Morgen dachte ich mir, naja, eigentlich Quatsch, hätte ich irgendwo bleiben können in der Gegend. Aber habe ich nicht gemacht, habe ich verpasst, den Gedanken.
Das ist halt die Routine, die dem jungen Reporter Michael Körner leider noch fehlt, aber es wird kommen. Michael, ich danke dir ganz herzlich. Kurze Pause, Big Show 584.
Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
Herrschaften, Big Show 584. Paul Häuser ist in der Leitung und Paul hat dieser Tage viel zu kommentieren. Paul Paris-Bercy, ich bin gar nicht mal so begeistert in das Turnier reingegangen, weil ich mir denke, ich bin ein bisschen Overkill an Tennis die letzten Wochen mit Basel und mit Wien. Aber was soll ich dir sagen? Die Ereignisse überschlagen sich. Womit wollen wir beginnen? Mit Gilles Simon, mit Rafael Nadal, mit Daniil Medvedev oder hast du noch was anderes?
Ja, allez, salut. Also müssen wir damit beginnen. Ja. Salut, bonjour an unsere Zuhörer. Ja. Es ist so eine gute Geschichte. Es ist auch eine Geschichte irgendwie fürs Herz, oder? Der Tennissport ist manchmal kompliziert. Der Tennissport ist auch manchmal, ja, vielleicht für viele ein bisschen eintönig. Wenn man Simon sieht, mit den Möglichkeiten, die er hat, der kann jetzt nicht mal schnell den Gegner vom Platz fegen. Das geht einfach nicht. Dafür hat er nicht die Möglichkeiten. Aber er nimmt dem Gegner so ein bisschen die Waffen weg. Und er hat es doch mal geschafft, ich glaube, es war bei den Australian Open, dass er aus Djokovic 100 Unforced Errors, ja, gut, es waren 5 Sätze, aber 100 Unforced Errors aus Djokovic herauszupressen, herauszukitzeln, das war schon auch ein ganz spezielles Kunststück. Was hatte der für Matches? Und immer wieder diese Rallyes, über 30 Schläge, Wahnsinn. Und dass er auf seine alten Tage es schafft, mit der Weltranglistenposition 188, das müssen wir nochmal dazu sagen, erst Andy Murray zu schlagen, der 6-3, 5-3 vorne war und aufs Match serviert und dann irgendwie die Flatter bekommt, auch irgendwie mit dem Publikum, mit den verrückten Franzosen überhaupt nicht mehr klar kam, schlecht aufgeschlagen hat, die Vorhand ist ihm weggebrochen. Aber dass er danach, nachdem er Murray schlägt, nun auch noch Taylor Fritz, Nummer 11 der Welt, der hier auch noch um die ATP Finals mitkämpft, dass er den schlägt in 3 Stunden 7 Minuten. Es ist schon wirklich verrückt. Simon, 37 Jahre jung, der wird Ende Dezember 38.
Also, wenn man da sieht, teilweise die zweiten Einwürfe, und das sind Einwürfe, das ist ja kein Aufschlag mehr. Und dann fragt man sich, okay, Fritz, wie du sagst, auf der anderen Seite, für den geht's darum, der gewinnt Indian Wells, der gewinnt Tokio. Er könnte noch zu den Finals fahren, er hat die letzten Wochen sehr müde ausgeschaut. Also in Wien haben wir ja gesehen gegen Schapovalov, das hat nicht mehr geschmeidig ausgeschaut, das hat er auch verloren. Aber das kann nicht sein, dass er gegen Simon verliert. Das Publikum war fantastisch, muss man wirklich sagen. Das war es ja auch gegen Murray schon fantastisch. Murray ja auch komplett fertig im dritten Satz dann. Ich weiß nicht, ob er körperlich was gehabt hat oder keine Lust mehr gehabt hat. Aber Simon, und dann denkst du immer, der kann den Ball eigentlich nur reinspielen, aber gerade in der Endphase gegen Fritz hat er dann schon auch im Rahmen seiner Möglichkeiten ein bisschen angedrückt und das hat einfach gereicht für Fritz. Und das ist dann auf der anderen Seite auch ein Armutszeugnis für Taylor Fritz, wo ich ja sowieso nicht ein ganz großer Fan bin, weil wenn ich sehe, wie der in Wimbledon gegen Nadal dieses Match nicht gewonnen hat, Nadal konnte keinen ersten Aufschlag machen ab Mitte zweiten Satz, weil er eben da sein Bauchmuskel gezerrt hatte. Bisschen enttäuschend, aber eine wunderbare Geschichte für Gilles Simon.
Ja,
fällt mir sehr, sehr gut, ja.
Genau, und es ist dann schon dieses, also es ist ja nicht so, dass der gar keine Winner produziert.
Genau, genau.
Er hat manchmal dann diese Konterschläge, diese geilen Konterschläge drin, wo er mit dem Tempo des Gegners arbeitet. Und dann taucht er auch sehr gut am Netz vorne auf. Und der spielt einfach so schlau, so clever, hat einfach die richtige Shot-Selection im richtigen Moment packt dazu. Und trotzdem ist es genauso, wie du sagst. Für Taylor Fritz ist es wirklich erschreckend. Ich habe auch die Box gesehen. Michael Russell saß da drin, der Physio. Die haben sich gedacht, ey, das gibt es nicht. Das ist wieder so ein Match, das darf er einfach nicht verlieren. Ja. Und ja, dann stimmt auch, ja, der wirkt dann auch von der Körpersprache her, er gibt sich da so ein bisschen seinem Schicksal. Ich glaube, dieses Spiel mit dem Publikum, das ist für viele schon ganz speziell in so einer Halle in Paris-Bercy. Wir erinnern uns vor einem Jahr, Alcaraz hat ja da auch wirklich einen Abend des Schreckens erlebt gegen
Gaston,
ja. Gegen Hugo Gaston. Da hat er eine Phase gehabt, wo er gar nichts getroffen hat. 17 Punkte in Folge von Gaston, ein Match, das Alcaraz gewinnen muss, ist ihm da weggelaufen. Gut, ein Jahr später ist er die Nummer 1 der Welt. Aber also, das will ich damit sagen, dass ein Murray so einbricht mit seiner Erfahrung, dreimaliger Grand Slam Champion, Nummer 1 der Welt, was hat er alles schon gesehen? Aber der kam nicht zurecht, hat gesagt, die haben mich auch ein bisschen beleidigt und der hat völlig den Faden verloren, Murray. Und auch ein Taylor Fritz, denkt man, der hat jetzt Indian Wells in diesem Jahr gewonnen. Das ist schon erstaunlich, aber das zeigt, wie speziell diese Atmosphäre ist, wenn du gegen einen Franzosen, gegen so einen Helden spielst. Und Paris-Bercy hat da eine besondere Energie.
Ja,
aber ich find's geil.
Ja, nee, das ist natürlich auch lässig. Ich mag den Simon irgendwie. Also ich glaube, der Einzige, der Gilles Simon noch lieber mag als ich, ist Dominic Thiem. Weil den Dominic kannst du nämlich um Mitternacht aufwecken, egal wo. Gegen Simon hat er noch immer gewonnen, weil der genau dieses Spiel hat. Aber der Simon irgendwie ist ja lässig zum Zuschauen. Wer sich auch gefreut hat, ist wahrscheinlich Felix Auger-Aliassime. Gegen den spielt er nämlich heute. Wird er schon gespielt haben, glaube ich.
Ja.
Aber also bei Felix, ja bitte.
Aber da wird es zu Ende gehen. Das können wir, glaube ich, so sagen.
Naja, es ist ja lustig.
Heute wird die Karriere zu Ende gehen, glaube ich.
Hast du gestern Felix gehabt gegen Michael Oehm oder was der Stefan? Du hattest den, ja. Und der Frage
ich ist, hatte
ja,
ihn bis zum zweiten Satz und Stefan hat dann den dritten übernommen. Also da war es ja dann auch richtig krass nochmal mit Tiebreak und so. Aber Oehm muss das Match natürlich gewinnen. Hat
4-1 im zweiten,
zum Doppel. Ja. Genau, hat Möglichkeiten zum 5-1, zum Doppelbreak. Und ja, verliert dann auch den Faden. Auf diesem Einser, Oehm hat wirklich, er war genau der richtige Gegner in diesem Moment für Auger-Aliassime, der einfach nicht mehr diese Frische hatte nach 3 Wochen und 13 Siegen am Stück. War der so ein bisschen vom Kopf her leer, hatte ich das Gefühl. Und Oehm hat eben genau wie ein Simon die Fehler aus Auger-Aliassime rausgekitzelt. Ja, und plötzlich Auger-Aliassime hat dann ein bisschen stoppt, ein bisschen probiert. Oehm lässt was liegen und das ganze Match wird nochmal spannend und kippt. Also crazy. Aber es sind die schönsten Siege und da zeigt halt auch Auger-Aliassime, er ist mittlerweile bereit, da auch diese schmutzigen Siege richtig anzunehmen, da reinzugehen und ja, der hat einen Lauf, 14 Siege. Ich sag's euch, also wenn der jetzt hat er vielleicht ein Wellness-Match gegen Simon. Den musst du erstmal in der Halle, dann, wenn der angeknipst ist, musst du den erstmal stoppen. Also wie der Alcaraz da auch den Schläger aus der Hand genommen hat und ihn dominiert hat in Basel. Ich würde jetzt sagen, für mich wäre er sogar noch vor Djokovic. Djokovic hat die Frische mehr, aber Auger-Aliassime ist für mich trotzdem der heißeste Spieler. Und wenn der jetzt in die Finals dann wieder mit einer Woche Pause reingeht, wäre er sogar mein Top-Favorit.
Ja, so weit möchte ich nicht gehen, aber gut, weil ich war ja vor einem Jahr, war ich wirklich down on Felix, weil er damals, glaube ich, waren es 9 Finali, die er gespielt hat, nicht gewonnen hat. Jetzt hat er seine letzten 4 gewonnen, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, Rotterdam gewonnen, klar, gegen Tsitsipas, erster Turniersieg.
Jetzt eine Niederlage war drin.
Hat er eine Finale gehabt zwischendurch?
Ja, gegen Rublev hat er verloren. Danach, ich glaube, es war Marseille. Nach Rotterdam hat er 1-1 knapp verloren.
Aber ja, okay, jetzt hat er 4 Turniersiege, ist alles gut.
Ja, genau. Und vorher waren es 8 Finalniederlagen. Okay. Und das aber auch mit 0-16 Sätzen. Also das war wirklich ein Finaltrauma, muss man sagen. Ja,
und er hat jetzt natürlich eine spannende Auslosung, weil Simon glaube ich auch, dass er gewinnen wird, auch wenn er natürlich müde ist, aber Simon muss ja noch müder sein. Und dann hätte er im Viertelfinale entweder De Minaur oder Tiafoe. Und im Halbfinale oben wieder Alcaraz, irgendwie liegt ihm der Alcaraz, warum auch immer, vielleicht passen die Spielstile zusammen.
Oder Rune.
Ja, und Rune, das ist das Nächste. Rune führt sich jeden Tag auf. Gestern gegen Hubi vielleicht nicht, gegen Hurkacz gewinnt er ganz glatt, aber gegen Wawrinka führt er sich auf. Und du hast ihn ja in Basel auch kommentiert. Ich mag den irgendwie. Wir haben ihn in München gemeinsam gesehen. Also ich mag unheimlich, wie er spielt. Ich finde auch den Biss, den er hat, gut. Aber schon langsam sage ich, pass auf, Holger, beruhig dich mal ein bisschen. Weil es ist ein bisschen zu viel, dass immer was los ist. Im Finale von Basel beschimpft er den Lajani. Am Montag führt er sich so auf, dass der Stan zu ihm sagt, führ dich nicht auf wie ein Baby. Ist ein bisschen schwierig mit ihm. Wie siehst du denn?
Er muss aufpassen. Also wir hatten Lars Übel.
Ah ja, stimmt, du hast mit Lars kommentiert.
Dienstag war es bei uns, ja genau. Und da habe ich ihn auch zu Holger Rune gefragt. Und so, ja, natürlich, diese jungen Kerle, er hat jetzt den Namen nicht in den Mund genommen, aber ich musste sofort bei dem, was er gesagt hat, an einen Zverev, auch an Medvedev und an Tsitsipas denken. Also junge Spieler, die auf die Tour kommen, die diese Vorschusslorbeeren bekommen, die auch wahnsinnig gut sind und die dieses enorme Selbstvertrauen haben, die haben ja manchmal schon eine Attitüde an den Tag gelegt. Also das ist teilweise sehr, sehr respektlos, wie die mit Schiedsrichtern umgehen. Hat es Zverev ja auch wirklich seine ganz schlimmen Momente, wenn ich da an Wimbledon denke, wie er da einmal über den Linienrichter dahergezogen hat. Also das war auch übel und Rune muss wirklich aufpassen. Und so eine Ansage von Wawrinka, glaube ich schon, dass die Früchte tragen kann, dass es sich den da am Netz nach dem Matchball nochmal vorknöpft, fand ich klasse. Und trotzdem, es ist halt Tennis. Auch da, Tennis ist ein Einzelsport. Du brauchst ein bisschen, also jeder Typ ist anders. Und es kann nicht sein, dass wir nur Alcaraz-Typen, die wirklich ja diese ganz feinen Gentlemen auch sind, die immer dieses Gespür haben für das Fairplay, die kannst du nicht nachhaltig immer wieder produzieren. Es ist jeder Typ anders. Das macht es ja auch so interessant. Und Rune will gewinnen unbedingt. Man spürt es so, so sehr. Und der hat sich wirklich in dieser Situation, Basel, was war es, eine LED-Wand, die ihn da irritiert hat. Und Lajani hätte den Punkt unterbrechen sollen. Es war natürlich totaler Quatsch, wie er sich da aufgeführt hat. Aber der hat sich da in seinem Siegeswahn, er will unbedingt gewinnen, hat er sich betrogen gefühlt und dann schießt er übers Ziel hinaus. Ja, muss lernen, muss aufpassen. Und trotzdem finde ich es auch irgendwie spannend. Was war da bei dem French Open mit Casper Ruud, dass er sich da, ich glaube, da ging es darum, wer wen in der Kabine böse angeschaut hat. Also, dass er sich dann auch traut, egal wer da auf der anderen Seite ist, ja, er bietet denen die Stirn und wird dann, also erinnert mich so ein bisschen, in Bayern sagen wir Gifthaferl, ja. Er hat dieses giftige, diesen Giftzwerg, den hat er schon in sich drin. Aber ich glaube, er kann es im Gegensatz zu anderen Spielern, wie zum Beispiel bei Rublev früher, er kann das positiv kanalisieren, dass er dann auch sein Tennis immer noch auf den Platz bringt.
Ja, spannender, ganz, ganz spannender Spieler. Und das finde ich spielerisch ja gut bei ihm, dass er immer wieder auch neue Wege findet, dann, wenn es nicht gut läuft, dass er was ändert. Also der kann schon viel und die Vorhand ist Wahnsinn. Also gegen Hurkacz so glatt gewinnt, hätte ich nie gedacht, weil für Hurkacz ist ja auch noch um was gegangen. Aber Hurkacz wirkt ihm genauso müde, wie auch ein Tommy Paul müde gewirkt hat. Und da muss ich, da muss ich dann schon sagen, gestern Abend hast du was von Nadal gesehen überhaupt?
Ja, ein bisschen gesehen und ja, Tommy Paul war der erwartet schwere Gegner. Ja, dritter Satz ist natürlich erschreckend, dass es 6-1 zu Ende geht, ja.
Ich habe Nadal noch nie so fertig gesehen, ratlos, er hat fast krank ausgeschaut, eingefallene Wangen, er hat geschwitzt wie ihr, er hat komplett auf seine Rituale verzichtet. Und hat das dann halt 6-1 verloren. Er hätte nochmal eine Chance gehabt, zurückzukommen. Das war, glaube ich, da ist gestanden 2-1 für Paul und oder 3-1 und hat Paul 40-0 bei eigenem Ausschlag gehabt und dann hat er das irgendwie zwei starke Returns von Nadal und das hat dann nicht gut funktioniert, aber da hast du halt echt gesehen, der Boden soll ja relativ schnell sein in Paris-Bercy. Und da hast du halt gesehen, wenn man ihm die Zeit nimmt, und das hat Paul super gemacht gestern, dann war er so oft zu spät, es waren ein paar Mal Versuche, Aufschlag wolle, und da ist er nicht mal bis zur T-Linie vorgekommen, ist der Ball schon neben ihm wieder eingeschlagen. Und das, ich habe gedacht, er wird für Turin jetzt vielleicht raus sein, aber ich habe jetzt gerade gelesen, in der Pressekonferenz hat er gesagt, naja, er freut sich auf Turin, wird vielleicht schon ein bisschen früher hinfahren, damit er mit jemandem trainieren kann. Das hat mich überrascht.
Mhm. Ja, bei uns wurde auch spekuliert, Marcel hat sich auch gedacht, der wird dann Turin absagen, wenn er jetzt hier eingeht, er ist eingegangen, aber ja, ein Mann, ein Wort, der hat gesagt, er spielt Paris und die Finals und für uns natürlich toll. Ich finde, das ist ein hochinteressantes Feld, gerade natürlich besonders im Fokus Djokovic, Alcaraz, aber dann hast du eben auch noch einen Nadal dabei und du hast Felix Auger-Aliassime, der mit so viel Schwung daherkommt. Bin gespannt, wie die Gruppenauslosung dann ausschaut. Und ja, natürlich traue ich Nadal dann auch eine enorme Leistungssteigerung zu. Aber der große Favorit für die Finals ist er mal sicher nicht.
Nee, das auf keinen Fall. Er wird dann an zwei gesetzt sein. Er hätte ja eins werden können, wenn er gewonnen hätte. Und Nadal und Alcaraz vor dem Viertelfinale, glaube ich, rausgegangen wäre. Das werden wir jetzt nicht sehen. Ja, Paul, dann lass uns dieses Turnier abschließen. Ich sage, oben wird ins Finale kommen. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage Andrei Rublev. Und unten wird es Novak Djokovic sein, klarerweise. Und Djokovic wird das Finale relativ deutlich gewinnen. Wie ist dein Ausblick aufs Wochenende in Paris-Bercy?
Ja, Djokovic ist natürlich, glaube ich, schon schwer zu stoppen. Fehlt mir irgendwie auch die Fantasie, auch wenn ich natürlich großer Lorenzo Musetti-Verfechter bin. Aber
oh ja, Musetti hat keine Chance. Ich mag den auch gerne, ich schaue ihm gerne zu, aber er hat keine Chance gegen jemanden wie Djokovic.
Djokovic geht ins Finale und Djokovic wird es wahrscheinlich auch gewinnen. Befürchte ich, wird er wieder gewinnen. Ich schwanke zwischen Auger-Aliassime und Francis Tiafoe. Ich glaube, Tiafoe könnte auch noch mal was reißen, aber ja, ich sag Auger-Aliassime mit einer Wahnsinnssträhne, der geht ins Finale. Ja. Und ich glaube, dann fallen ihm aber die Räder ab.
Das glaube ich auch. Also spätestens dann, wobei der natürlich super gut beieinander ist und das sieht man auch daran, wie er noch seine Rückhand umlaufen kann.
Ja.
Das schafft er immer noch. Er ist ein Biest, ja. Und das ist also, was ich an Felix am tollsten finde, wo ich fast ein bisschen neidisch bin, ist seine tiefe Stimme, weil der hat einen Bass. Mm. Wenn der redet, da brummt er so richtig schön daher. Aber es ist auf jeden Fall ein wunderbares.
Er sieht so brav aus.
Vielleicht ist er auch brav. Vielleicht ist er auch brav.
Ich glaube, er ist brav.
Ja, und für die Deutschen natürlich jetzt keine gute Nachricht, dass der so gut in Form ist und dass auch Shapovalov wieder ein bisschen in Form
kommt. Shapovalov, stimmt.
Ja, weil
gestern aber verloren gegen Carreño Busta.
Ja, das habe ich aber gesehen. Der spielt einfach zu stabil, der Carreño Busta. Aber Finale Wien, Shapovalov. Und wenn der jetzt wirklich nach Malaga kommt, dann sind für mich die Kanadier neben den Italienern, vielleicht sogar vor den Italienern, weil niemand weiß, wie gesund Berrettini ist und wie gesund Sinner ist.
Und Sinner, Kanada Topfavorit, würde ich auch sagen.
Ja, und vielleicht die Spanier, wenn Alcaraz was trifft und dann Batista gut an zwei, das ist schon auch eine gute Mannschaft. Aber da sind wir gespannt, für die Deutschen jedenfalls. Heute Kravitz-Mies, aber wie wir wissen, im Davis Cup werden dann Kevin Kravitz und Tim Pütz miteinander spielen. Aber heute nochmal Kravitz-Mies in Paris-Bercy gegen Horacio Sebastos, wie du mir beigebracht hast, und Marcel Granollers. Wird spannend werden. Paul, wann bist du heute im Einsatz und wer wirst du auch das Wochenende begleiten, die Finalspiele?
Na, Hochzeit steht jetzt an. Oh. Ich mach heute Abend, kommentiere ich noch ab 19.30 Uhr, Spätsession, Tsitsipas, Mute, bin ich auch gespannt. Und ja, dann... Ich glaube, Freitag ist Hempeloni Marcello und Samstag, Sonntag dann Marcello.
Naja, na gut. Das werde ich natürlich minutiös und jeden einzelnen Ballwechsel verfolgen. Das war's, die Big Show 584. Danke nochmal Nicole, allen, die dabei waren. Danke, Paul. Nächste Woche wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!